Ein persischer Prinz, ein Rockband-Revival und der Urvater aller Partyrollenspiele heute hier im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talks. Ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub und ich begrüße wie immer an meiner Seite den guten Gregor.
Hallo Fabian, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst am Steuer vom Game Talk.
Dankeschön.
Ich habe auch nur halb voll getankt, also ich hoffe, das reicht dann, ne?
Ich hoffe, du hast mich hier würdig vertreten. Ich bin mir aber sicher, dass du das getan hast. Ich habe offen gesagt, ich bin gestern erst aus dem Urlaub zurückgekommen und habe dann gedacht, ich stecke meine ganze Energie da rein, Spiele und Themen für heute vorzubereiten. Mhm. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie so euer Talk zu Hellblade 2 war. Das konnte ich jetzt auch noch nicht nachholen, weil ich letzte Woche nicht da war. Steht aber auf meinem Zettel. Nur mal Kurzfassung für mich. Hat es euch gefallen und wie war so eure Meinung hier in der Runde dazu?
Ja, kontrovers diskutiert, muss man sagen, kontrovers in der Richtung, uns hat's nicht gefallen hier in der Runde.
Oh, okay, allen nicht.
Also ich hat's durchgespielt, Walle war zu zwei Dritteln, drei Vierteln durch von dem, was ich absehen konnte, von den Sachen, die er mitgebracht hat. Und ich meine, wir haben knapp eine Dreiviertelstunde darüber gequatscht, das letzte Mal. Und auch danke für euer ganzes Feedback in den Comments. Das ist ein Thema, was, glaube ich, den Leuten, ob's als Xbox-Exclusive, ob's als Spiel, was einen ganz speziellen Ansatz hat mit dem Abbilden eines Krankheitsbildes nochmal zu tun hat, ist ja ein Thema, was vielen dann relativ nah ist, wo die Meinungen auch unterschiedlich sein können. Bei mir war es zumindest so, ich habe spielerisch nicht wirklich groß da was rausholen können und storytechnisch. Und ich wusste den Ansatz zu schätzen, dass es ein Krankheitsbild abbilden soll. Mhm. Aber ich fand das sehr anstrengend zum Spielen, muss ich sagen. Hab's komplett mit Kopfhörern und alles gespielt. Mhm. Und fand so als Spielerlebnis, selbst Storytelling-mäßig, fand ich das persönlich nicht so prall. Check's gerne mal in Ruhe aus. Ich meine, das Interesse ist ja da und grafisch ist es mitunter das beste Spiel, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Und ist das aber nicht super lang, ne? Das kann man in ein paar Stunden wegspielen.
Ich würde sagen, je nachdem, wie du mit den Rätseln zurechtkommst, zwischen 5 bis 8 Stunden. Mhm. Je nachdem, ich habe auch schon von Leuten gehört, die sind 5 Stunden durch hatten. Es war kein Counter drin. Ich habe 3 Abende dran gesessen, weil ich nicht auf Dauer lange Zeit da spielen konnte.
Ja.
Ich hätte es auf 8 so geschätzt, aber wahrscheinlich ist es so zwischen 5 bis 8. Die meisten Leute haben es im Game Pass runtergeladen und gut ist, ne?
Ja, genau. Ich habe es bei mir auch schon runtergeladen und installiert. Ich werde das mal nachholen die Woche über und dann sag ich dir gerne mal, wie ich es gefunden habe. Ich habe nach wie vor gute Hoffnung, dass ich eigentlich so ein straightes Singleplayer-Spiel, was kurz ist und so, dass ich da irgendwie Bock drauf habe, wenn es geil aussieht, auch wenn es vielleicht spielerisch nicht so viel bietet. Aber ich bin sehr gespannt auf die ganze Erfahrung. Also habe sehr viel gemischte Kritik dazu gehört.
Ey, ich glaube, das muss man einfach auf sich selber wirken lassen, ob du dich da fallen lassen kannst, ob du mit dem Ansatz, den das Spiel verfolgt, vom Storytelling, wie es transportiert wird. Ich meine, wenn du den ersten Teil gespielt hast, weißt du ziemlich genau, was dich dann wieder erwartet. Nur die gehen storytechnisch in eine dezent andere Richtung. Jetzt nicht so ultra spannend, wo das alles hingeht. Okay. Und wie die Geschichte mit der psychischen Störung von Senua dann verbaut wird ins Spiel, hätte auch noch mal besser verzahnt sein können, meines Erachtens, was das Storytelling an sich angeht, jetzt nicht diese Flüsternummer, die haben sie ja sehr aufwendig gemacht, aber wie es innerhalb der Story sich äußert, war so ein bisschen, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Schau es dir an und dann können wir ja noch mal in Ruhe drüber quatschen.
Das machen wir. Ansonsten starten wir mal mit unserem ersten Thema für heute und es ist was für mich völlig neu war. Ich hatte den Titel noch nie vorher gehört, dann hast du mir geschrieben, ja, ich würde das morgen gerne mal mitbringen. Ich habe mir das Video dazu angeschaut und habe gedacht, ey, das sieht ja ziemlich cool aus. Wieso ist mir das denn durchgerutscht? Um welches Spiel geht es und wieso sind deine Eindrücke aus der Demo, die jetzt gerade erschienen ist?
Ja. Also, Enotria, The Last Song, heißt es. Ich will immer The Last Hope sagen, aber ist, glaube ich, ein Star Ocean-Teil, den ich hintereinander bekomme. Demo gerade rausgekommen für viele verschiedene Plattformen, PC, PS5 und so weiter. Ich habe es auf PC runtergeladen. Eventuell für Leute, die dann ihren Fill von Souls-like-Games relativ schnell haben können. Die Demo ist 8 Stunden lang, wenn man die selber spielen möchte. Ich habe nicht die ganzen 8 Stunden gespielt, sondern mal ein bisschen reingeschaut durch die Locations. Mir war das Spiel bei der letzten Gamescom ins Auge gesprungen. Und das lag nicht am Spiel selber, sondern an der großen Booth, die aufgebaut war. Ich bin lang gegangen und habe gesagt, hey, Bloodborne 2, schon angekündigt. Das Cover ist sehr, sehr Bloodborne-inspiriert. Also es steht auch so eine Figur mit dem Rücken, mit dem entsprechenden Look und so weiter da drauf. Aber statt Bloodborne 2 stand da in Enotria, The Last Song, drunter. Und jetzt, als die Demo rausgekommen ist, habe ich das Cover wieder gesehen. Ach ja, das Game. Mal sehen, was es ist. Es ist ein Souls-like. Wer hätte es gedacht? Aber das rein Visuelle, wo man den Charakter gesehen hat, was mich so an Bloodborne erinnert hat, das ist schon weniger Bloodborne, sondern mehr Souls-Gemisch, sagen wir, wie du es so häufig hast bei den Spielen. Spielst eine Figur, den Maskenlosen oder Gesichtslosen. Du hast einen Charakter, der quasi keine Features hat. Und du kannst dir so verschiedene Loadouts durch Masken dann machen, die dir dann, wo du da dran noch unterschiedliche Waffen und andere Sachen dran ketten kannst. Verbindungen, da, wir sehen gerade hier für die Videozuschauer so ein bisschen die Vorstellungsvideos. Also du bastelst dir nicht wirklich selber deinen Charakter, sondern kannst dir verschiedene Masken finden, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, die Loadouts dann bestimmen, zwischen denen du dann auch wechseln kannst mit einem Button. Das heißt also, du hast dann so, je nach Situation kannst du dann anpassen, diese Maske mit denen Magien, mit den Specials, mit den Knöpfen gedrückt halten für Buttons nochmal drunter, dass du so Special-Fähigkeiten hast. Was interessant war, ein ziemliches Traversal-Element da drin, fast schon Jump'n'Run-mäßig, würde ich fast sagen. Du kannst an bestimmten Stellen mit der Umwelt so interagieren, dass du quasi eine andere Dimension aktivieren kannst. Vielleicht so ein bisschen wie, kennst du noch aus Skyward Sword den Zeitstein? Bei Zelda, da gab's so ein paar Rätsel, wo du so einen Stein gehalten hast und um dir drumherum ist die Umgebung so für, was weiß ich, 100 Jahre in die Vergangenheit gegangen, so dass auf einmal Treppen und andere Sachen dort gewesen sind.
Also es ist eigentlich so ein bisschen so ein Best-of aus alten Zelda-Ideen, auch mit den Masken, die sie aus Majora's Mask übernommen haben.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Majora's Mask mit Souls-like verknüpfen wäre ja gar nicht mal so schlecht, wobei ich hier dann eher dran gedacht habe, okay, es fühlt sich vom Kampfsystem sehr Souls-like-mäßig an. Es hat eine starken italienischen Einfluss, weil ich glaube, die Entwickler sind auch aus Italien und entsprechend so die Vista und wo du unterwegs bist und so Begrifflichkeiten und alles. Ich habe nicht zu viel gesehen von der Story bisher, sondern habe mich erstmal so ein bisschen vertraut gemacht, bin bis zur ersten Stadt gekommen, habe mich da so ein bisschen umgeschaut. So vom Gameplay her aus war es noch ein bisschen unbalanciert. Ich muss mal schauen, wann es rauskommt.
Im September.
Im September, also haben die noch ein bisschen Zeit daran rumzuschrauben. Ich habe viel mit so Zweihandwaffen hantiert und wenn du dann stehst, brauchen die so einen langen Wind-up, um dann quasi, da sind die Gegner schon 15 Meter weitergelaufen, bevor du geschlagen hast. Es sei denn, du machst einen Jump und nimmst das Schwert, weil dann haut er direkt runter. Das heißt also, ich habe sehr viele Jump-Slashes gemacht die ganze Zeit. Ich fand das Element mit dem Verändern der Welt aber ganz spannend. Wenn du ab und zu mal auf diese Insignien getroffen bist, konntest du dann entsprechend verändern, dass du vielleicht eine Brücke hast, wo du dann zu einem Item rübergehen kannst oder wo du dann auch mal so ein bisschen Sprunganlagen hier und da gemacht hast. Aber es hatte jetzt nicht dieses knackige Gefühl von einem richtig ausgearbeiteten Originalen From Software Souls-like. Mhm. Und wenn ich als Beispiel mal sowas wie Lies of P anführen kann, was dann eben ein Souls-like im Geiste ist, wo ich aber fand bei Lies of P, dass ja eigentlich sowohl vom Gameplay, vom Look, von der Story, von den Ansätzen eigentlich das ziemlich sehr gut gemacht haben und sehr gut geschliffen haben. Mhm. Den Eindruck hatte ich bei der Demo jetzt hier noch nicht. So ein kleines bisschen. Der gute alte Eurojank kommt hier und da mal wieder raus. Muss bei einem Game wie hier nichts Schlechtes heißen, wenn das Design und die Spielbarkeit dann vernünftig funktioniert, wenn man erstmal drin ist und alles so vom wie es gegeneinander abgewogen ist, funktioniert. Aber ich hatte noch nicht, nachdem ich die Demo gespielt habe, bin ich nicht mit dem Eindruck rausgegangen, oder habe ich jetzt ultra viel Bock drauf und dann warte ich drauf. Ich bin aber froh, dass ich meinen Wissensdurst gestillt habe, nachdem ich dieses Cover schon verfolgt hat, seit der Gamescom, seitdem ich es dann gesehen habe. Und jetzt könnt ihr das Spiel auf verschiedenen Plattformen eben in dieser ultra umfangreichen Demo ausprobieren. Ich fand's nett.
Gut, dass du das sagst, dass das für alle Plattformen ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass es eine reine PC-Demo wäre, aber so, dann gucke ich in die Konsolenversion auch mal rein. Finde auch, dass das nett aussieht, natürlich auch sehr bekannt. Ich finde, es wirkt relativ leichtgewichtig irgendwie. Ich habe nicht so das Gefühl, dass die Waffen oder die Aktionen, die man macht, besonders viel Schwere oder Gewicht besitzen. Es ist vielleicht ein bisschen zu huschig, so wie man sich bewegt, alles ein bisschen flott. Finde auch ansonsten so der generelle Look, Lichteffekte und so sind jetzt nicht super stark. Es wirkt relativ generisch jetzt noch. Da müsste für mich auch eher die Spielbarkeit das dann so reißen. Beschreib doch noch mal ein bisschen genauer vielleicht dieses Konzept, diese Umgebungsveränderung. Also was genau oder wie genau wirkt sich das im Spiel dann aus?
Ja, du, also von den Beispielen, die ich da bisher gesehen habe, du kannst das wohl auf verschiedene Arten machen, so dass es mal so ein bisschen permanenter ist, bis du irgendwie, du bist vor einer großen Stadt und da ist eine riesige Brücke, die darauf hinführt und die ist komplett zerstört. Mhm. Und das wäre nicht was, wo du einfach drüber springen kannst oder so. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, es ist wahrscheinlich, weil es so der Anfang noch ist, dass es noch nicht so verschlungen ist. Oh, ich aktiviere das mal, auf einmal die Brücke ist wieder aufgebaut. Ich kann darüber gehen und dann wird es wieder zum Einsturz gebracht. Also, dass du so One-Way-Trips machen kannst. Und ab und zu mal, wenn du diese Insignien gesehen hast und dann entsprechend diese Fähigkeit aktiviert hast, bauen sich dann Wege auf. Da war so eine Truhe, an die ich sonst nicht rangekommen wäre, in so einem zerstörten Hafengebäude, wo was von Wasser umgeben war. Und als ich das gemacht habe, ist dann für eine kurze Zeit das nur aktiviert gewesen, dass du so Time-Limit hast, diese aufgebaute Mini-Brücke dann zu machen zu dem Item, bevor du ins Wasser fällst. Ansonsten müssen wir wieder zurück und das versuchen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn das noch weiterkommt, dass du auch so Sprungeinlagen machen musst und vielleicht mal so ein bisschen präziser hier und da umgehen. Bei Souls-like ist es immer so ein bisschen relativ, ich würde dir zustimmen, dieses leichte Nichtgewichtige habe ich schon auch gespürt, wobei das alles mit der Waffenwahl zusammenhängen kann und wie das gerade mit deinem Equipment ausschaut. Ich habe auch noch nicht ganz so den Blick von wegen, okay, du weißt ja, bei solchen Games, die denken sich immer alle neue Namen für alle Stati aus. Klar. Und was kannst du da nochmal für eine Veränderung draufpacken? Welchen Zusatzeffekt hat nochmal was? Und da muss man sich erst wieder reinfuchsen, bevor man dann so halbwegs so einen Blick dann darauf hat. Mein Grundeindruck war eben, da sehe ich Ansätze draus, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, was ein Souls-like meines Erachtens haben muss. Weil ansonsten muss ich das nicht spielen, wenn es mir spielerisch oder inhaltlich nichts Neues bietet. Da kann ich auch Bloodborne nochmal anfangen.
Ja, ich finde, das ist generell eine Herausforderung mittlerweile in dem Genre. Das betrifft auch noch ein anderes Genre, das wir heute noch in einem anderen Titel ansprechen werden, dass das Grundniveau einfach mittlerweile schon so hoch ist und dass auch viele Spiele, wo man sagt, das sind jetzt keine Blockbuster in dem Segment, die sind einfach trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen finde ich, wenn ein Spiel nicht wirklich kompetent gemacht ist, fällt es, glaube ich, schnell hinten runter in so einem Genre, was einfach im Moment sehr beliebt ist und von sehr vielen Entwicklerstudios bedient wird. Also auch sowas, was du eben genannt hast, Lies of Pi.
Lies of P.
Habe ich bis heute immer noch nicht wirklich gespielt, aber ich höre ständig, dass das richtig gut sei. Und das ist ja auch was, wo du sagen würdest, das gehört nicht ganz so zur Top-Garde, ist aber einfach schon auch für sich genommen ein wirklich gutes Spiel. Und da darfst du dir einfach wenig Fehler, glaube ich, heutzutage erlauben.
Es ist eben genau das, was du gesagt hast. Wenn die Vorlage schon so einflussreich gewesen ist und auf seine Art durchpoliert, natürlich auch die originalen From Software Souls-like-Spiele haben sich ja erst geschliffen mit den Jahren, wo sie verschiedene Konzepte ausprobiert haben. Aber da sind natürlich dann auch die ganzen Fans hinterhergekommen, die dann selber in die Spieleentwicklung gegangen sind und gesagt haben, oh, da möchte ich auch gerne sowas haben davon. Und du siehst ja auch Elemente, wir hatten ja kürzlich dann über Stellar Blade gesprochen und das hat ja auch Souls-Elemente drin und ist kein richtig ganz vollständiges Souls-like. Ja. Aber sowas fließt dann in ganze andere Sachen mit rein. Und wenn dann es sich aber eher wie eine Imitation anfühlt mit, wir mögen das Originalspiel und machen mal die Grafik anders und alles und wissen aber nicht ganz so, wie das Balancing geht, dann ist schnell Schicht im Schacht und da habe ich keinen Bock. Vor allem bei solch kniffligen Spielen, weil all denen einhergeht ja der hohe Schwierigkeitsgrad. Das ist ja der Ansatz daran. Das ist das, was Souls oder die Souls-Spiele dann so erfolgreich gemacht hat. Und wenn mich das Spiel nicht vollends packen kann, dann ist mir meine Zeit ganz ehrlich zu schade, mich an irgendeinem kleinen Gegner dann abzumühen und dort Timings zu lernen für irgendwelche Waffen, um dann kurz vorbeizukommen. Oh, jetzt bin ich wieder in einem Tal, überall stehen Sniper und alles. Und dann bin ich nicht eher herausgefordert, sondern nee, lass mich in Ruhe.
Ja. Verstehe ich gut. Ich habe dabei mal nachgeschaut, was natürlich auch mein Weg ist, wie man sich von der Konkurrenz abheben kann im Genre, ist, indem man den Preis entsprechend anpasst. Das ist jetzt gelistet gerade im PSN für 50€ und die Deluxe Edition für 55. Also das fällt ja heute dann schon eher in so eine Mid-Price-Kategorie, wo wir normale, die Top-Spiele teilweise jetzt 79€ kosten. Das ist natürlich schon mal ganz gut, dass du weißt, okay, das wird nicht so teuer werden. Und wenn das qualitativ dann passt, dann kann man da mal reingucken als Genre-Fan. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast ansonsten zu Innotria, dann können wir auch gerne weiter gehen.
Lass uns gerne weitermachen,
Kommen sicherlich auf das Spiel nochmal zurück. Erscheint am 19.09. für PC, PlayStation, Xbox. Und wir kommen zu einem kleinen, aber feinen Spiel, das wir beide gespielt haben. Ich habe das jetzt im Mai durchgespielt, ist Anfang Mai erschienen. Gibt es für die gleiche Zusammenstellung an Systemen, nämlich PC, PlayStation und Xbox. Es geht um Crow Country. Ein sehr, sehr schönes Survival-Horror-Spiel, was so ein bisschen den Look alter PS1-Zeiten imitiert. Zum Glück empfinde ich mit freier Kamera. Das hat mich sehr positiv überrascht nach Spielstart, weil es sieht am Anfang ein bisschen so aus, als sei das eben so ein Polygonfigürchen, das durch vorgerenderte Hintergründe läuft. Man ist eine junge Frau, die in einen Vergnügungspark reist. Das ist dieses Crow Country, benannt nach dessen Gründer und dort gehen schlimme Dinge vor sich. Man trifft auf Monster, man sammelt Waffen, man nimmt Telefonate an, die ganz geheimnisvolle Botschaften einem vermitteln. Und es ist eine ganz typische Mischung aus, man findet Upgrades, um Waffen zu verbessern. Es gibt eine Menge Rätsel, die man lösen muss. Es gibt gute Kämpfe, finde ich. Also auch das ganz gut umgesetzt, dass du eben, du hast die typische Schultertaste zum Anvisieren, kannst dann aber frei das Fadenkreuz bewegen, was auch gut ist in diesem Setting, dass man eben eine freie Kamera hat.
Das für dich gut funktioniert mit dem Zielen. Also ich habe nur weniger gespielt als du bisher. Ich muss mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, so okay, zielen und dann mit dem Fadenkreuz noch die Gegner ins Visier nehmen. Das ist noch nicht so geflutscht. Hatte ich den Eindruck.
Also doch, ich habe mich da ganz gut dran gewöhnt. Wenn man erstmal verstanden hat, dass du die Kamera eben ganz frei bewegst, dann stellst du dich irgendwo hin, drehst du die Kamera einmal so hin, dass du gut ausgerichtet bist zum Gegner und dann kann man auch sehr gut darauf zielen. Mhm. Es gibt diese typischen Sachen, die man eben einsammelt, also Munition, Health Packs, irgendwie kleine Items, die man an anderer Stelle wieder verwendet. Das Spiel ist relativ nachsichtig, was das Inventarlimit angeht. Sowas wird ja auch gerne mal kopiert, wenn man solche Hommages macht an Resident Evil und Co. Ich finde das aber heutzutage ein super nerviges Element. Also hier kannst du relativ viele Sachen einsammeln tatsächlich an Munition, an Sachen, die dich heilen, bis das irgendwann mal voll ist. Und das reicht eigentlich auch immer. Und finde, dass das Spiel das auch gut macht, diese Areale dieses Parks miteinander zu verbinden durch Shortcuts, die du dann eben irgendwann im Spielverlauf freischaltest. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Laufwege in irgendeiner Form dann zu lang werden, sondern du kommst immer relativ schnell dahin, wo du hin willst. Hab nach hinten raus, das Spiel kann man in ein paar Tagen wegspielen. Ich würde sagen, das ist vielleicht maximal 10 Stunden lang. Mhm. Das Gefühl gehabt, dass die Gegner sehr, sehr viel werden und ich habe dann einfach irgendwann gedacht, okay, ich laufe einfach drum rum, weil es bringt dir per se nichts. Es gibt kein Level-Up-System, die Gegner droppen auch nichts, was man unbedingt bräuchte. Und ein weiterer Weg, um den Schwierigkeitsgrad am Ende zu erhöhen, der nicht so super glücklich ist, da liegen dann irgendwann Fake-Items. Also das sieht dann aus wie, das ist ein Health-Pack oder das ist eine Handgranate oder so und dann sammelst du es ein und dann explodiert dir das ins Gesicht. Du verstehst dann irgendwann, dass sie macht eine andere Textzeile. Sie sagt dann nicht so, das ist ein Healthpack, sondern das sieht aus wie ein Healthpack oder so. Und dann weißt du aber, okay, das ist keins, aber es macht einfach keinen Spaß, weil das Spiel natürlich relativ kleinteilig ist und du erkennst diese Items nicht immer super gut. Und dann immer diesen Prozess zu machen, dahin zu gehen, zu gucken, okay, ist das jetzt echt oder nicht, das ist ein bisschen quatschig. Und bei aller Freude, die mir das Spiel gemacht hat, in seinen Rätseln, die teilweise wirklich ganz gut waren. Da ist auch, es gibt zum Beispiel einen Raum, der ist aufgebaut wie so eine Arcade. Da sind verschiedene Spielautomaten drin. Da kannst du wirklich kleine Spielchen spielen, musst dann diese Spiele teilweise auf einem bestimmten Score spielen, damit sich in dem Raum was verändert. Das ist gut gemacht. Auch die NPCs, die man trifft, die haben mir eben gerade einen gesehen. Ganz nette Gespräche, ohne dass die zu ausufern werden. Ist alles cool. Hab da wirklich eine gute Zeit gehabt. Gibt ein paar Rätsel, die aber nicht so gut gelungen sind. Es gibt zum Beispiel so einen Raum, ist oft so ein bisschen surreal, weil du eben auch in so einem Vergnügungspark bist, wo es eben auch so einen Horrorbereich gibt und einen Unterwasserbereich und solche Sachen. Da sitzt, kommst du rein, da sitzt so eine Art Pilzkönig, so ein Typ in einem Kostüm an einer gedeckten Essenstafel und da gibt es überall so Pilzgerichte zu essen und dann musst du dir aus so Texten, die du da lesen kannst, ableiten, welche von diesen Pilzen sind giftig und welche kann ich essen. Und dann habe ich gedacht, okay, das sind insgesamt 6 Pilze. Ich esse die 3 Pilze, die für mich unschädlich sind und dann triggere ich dadurch irgendeinen Effekt. Die Lösung des Rätsels ist aber einfach, dass du zwar wissen musst, welche sind gesund und welche schaden dir, damit du genug Energie einfach in dem Moment hast. Du musst aber alle diese 6 Pilze essen. Und dann sagt er, ach so, ja, vielen Dank, hier ist dein Upgrade für Waffe XY. Und das ist einfach Quatsch. Dann musst du A, nicht nachdenken. Dann ist es einfach so, ja, okay, ich esse die jetzt alle und zwischendurch heile ich mich. Und ich finde auch generell, Rätsel zu lösen, die darauf hinauslaufen, dass man zwangsläufig Energie verliert, das ist kein besonders gutes Design, was die Rätsel angeht. Hab das auch, das wurde mehrfach moniert auch, ich habe das in Steam-Kommentaren gesehen und so. Die Entwickler sind da aber, scheinen da sehr offen zu sein, noch Kritik anzunehmen. Vielleicht ist das mittlerweile schon gepatcht. Ich habe das vor 1-2 Wochen jetzt gespielt. Im Großen und Ganzen ist es für mich aber wirklich eines der besten dieser an die alten Horrorspiele anknüpfenden neuen Survival-Horrorspiele.
Ich habe es wie gesagt auch nicht so weit wie du dann gespielt, aber auch sehr viel Bock drauf gehabt, nachdem die Demo letztes Jahr rausgekommen ist. Kann dir beipflichten bei Filmen, so den Style finde ich sehr cool, muss ich sagen. Du bist ja seit einiger Zeit auch in der Polygon-Nostalgie angekommen, sagen wir es mal. Du hattest ja sehr viel im Retro gestylten Bereich, oh, das sieht aus wie ein NES-Spiel oder ein 16-Bit-Spiel. Das natürlich durch Pixel-Art, zeitloser und so weiter aussehen kannst. Aber ich hab so ein Stein im Brett bei mir, wenn es dann so die alten, barbenden Polygone dann sind und wenn du den Style vernünftig hinbekommst. Hier ist es interessant, die haben ja zwei Sachen miteinander gemischt. Wenn du diese runden Kopffüßler-Figuren hattest, das haben sie ja häufig dann noch mal irgendwie dann benutzt. Bei Survival-Horror-Spielen hast du die weniger gesehen, weil sonst hast du eher bei so abstrakteren RPGs, wenn du dann so, also oder wo eine abstraktere Darstellung ist, wo das nicht so auf aufwendige oder Immersion dann gesetzt hat und dann noch mit statischen Hintergründen verbunden meinst. Ne? Und wenn du aber Survival-Horror mit statischen Hintergründen hattest, da können wir super viel Aufwand in die Figuren und die Monster stecken, deshalb sehen die realistischer aus. Hier diesen Mittelweg zu wählen mit dem Drehen, ich habe so ein schönes nostalgisches Gefühl, auch wenn die Spiele nicht zu 100% so ausgesehen haben. Bei den Rätseln, ja, da, das ist auch etwas, wo wahrscheinlich, wenn du als Spieleentwickler da sitzt und in deiner eigenen Suppe kochst und sagst, okay, ich habe mir das so gedacht, so funktioniert das, das musst du wahrscheinlich heute wohl richtig austesten lassen und Testspiele dann machen, wie die dann auf sowas reagieren. Ich verstehe den Ansatz hinter dem Pilzrätsel, ne? Wenn du dann weißt, was giftig ist und nicht giftig ist, dann isst du zuerst den giftigen und dann den nicht giftigen, weil wenn du das andersrum machst, könntest du eventuell irgendwann mit halber Energie dann landen, ne? Weil erst hast du dann die guten Pilze gegessen und dann die schlechten.
Ich glaube, die guten heilen dich aber nicht.
Die heilen dich nicht?
Nee, du verlierst so oder so die Energie durch die schlechten Pilze.
Okay, dann hab ich's nicht verstanden, weil ich dachte, das wäre vielleicht der Ansatz, wenn du dann weißt, das heilt mich und das macht mich krank oder sowas. Guter Pilz, schlechter Pilz. Mhm. Erst den kranken oder krankmachenden Pilz essen und dann der dich heilt.
Nee, du hast dadurch, also weiß ich, kann ich jetzt nicht beschwören, aber so wie ich es gelesen habe, hat man dadurch keinen positiven Effekt. Ich hatte die halt alle erst gegessen und hatte schon volle Energie, deswegen weiß ich nicht, ob die mir noch mehr Energie gebracht hätten. Aber ja, es ist jetzt auch, es ist eine Kleinigkeit, es ist ein Rätsel, was halt irgendwie unangenehm aufgefallen ist. Ansonsten, es gibt natürlich auch so typische Sachen wie, da steht ein Klavier rum, natürlich kannst du darauf spielen und dann sind da teilweise Texte an der Wand und da steht dann, da ist das Wort Face dann irgendwie hervorgehoben und dann weißt du, okay, ich muss ein F, ein A, ein C und ein E auf diesem Klavier spielen und irgendwas tut sich da drin und ja, auch so die typischen, du hast natürlich eine Pistole, eine Shotgun, kriegst dann einen Flammenwerfer und sowas. Es ist halt sehr klassisch, aber ich finde, das ist natürlich auch kein Vollpreisspiel, es kostet so um die 20 Euro.
Ja, das ist auch in Ordnung.
Mir hat es richtig viel Freude gemacht, ich würde es jedem empfehlen. Bin darauf gekommen, weil das jemand uns verlinkt hatte, nachdem wir letztens über Resident Evil bei Home gesprochen hatten, hatte das, glaube ich, an dich und Simon und mich verlinkt. Dann habe ich gedacht, ach komm, guckst du da mal rein. Und genau, du kanntest es von der Demo schon.
Genau, ich kannte es von der Demo schon, hab's jetzt auf der Xbox, ist ja Plattform relativ egal, ne? Wo man es dann spielt. Und werde ich dann noch mal in Ruhe angehen, wenn dann mal ein bisschen mehr Zeit ist. Ich würde dir auch noch mal nahelegen, wenn du so gestylte Games magst, auch wenn es noch mal ein bisschen spezifischer ist, hast du die Puppet Combo Games mal gesehen? Entwickler Puppet Combo?
Nein.
Der macht die noch PS1-iger, sagen wir mal so, dass die noch ein bisschen rudimentärer vom Look her sind. So gemischt Survival-Horror PS1-Ära mit 70er, 80er Splatter-Film oder so, das Nonnen-Massaker oder ich guck mal hier Babysitter Bloodbath und andere Sachen, die sie da haben.
Power Trail Massacre.
Ich fand die echt für jemanden, der sich nicht mehr wirklich erschrickt bei solchen Games, die sind teilweise echt verstörend von der Stimmung aus her. Und da, manche von denen, die ich dann gespielt habe, die sind so von wegen, okay, du bist mit dem Serienkiller in einem Haus gefangen, der so ein blutiges Bunny-Kostüm hat, wie bei Silent Hill. Ah. Und dann so ein bisschen verstecken, weiterlaufen, alles nochmal mit bewusst niedrig oder mit schlechter Qualität aufgenommen im Voice-Acting und so weiter. Also ich meine jetzt von der Audioqualität, nicht von der Art, wie sie gesprochen sind. Und die haben auch eine ganz eigene Stimmung. Das sind meistens so 1, 2, 3 Stunden Erlebnisse, die man haben kann und auch entsprechend so bepreist. Aber Puppet Combo sollte man sich schon mal anschauen, das Entwicklerstudio.
Die sind für PC dann?
Ich habe die für PC hauptsächlich, aber da müsste mittlerweile auch für Konsolen ein bisschen was rausgekommen sein.
Ja, ich habe das gerade mal bei mir hier offen, falls die Regie das einmal kurz zeigen will. Das ist natürlich wirklich sehr, das ist ein typisches PS1-Diner, in dem man sich hier gerade befindet. Ich habe den Namen, glaube ich, schon mal gehört, aber jetzt, dass die da auch schon 5 Spiele mittlerweile von haben, gucke ich vielleicht auch mal rein.
Check's mal aus. Also dafür, wie gesagt, dass ich eigentlich bei Horror Games keine Probleme per se mehr habe, sind die trotzdem so unsettling, würdest du auf gut Englisch sagen. Mhm. Na, einfach mit der mit den Verzerrern, die über dem Bild sind, die du auch abschalten kannst, wenn du nicht diesen ganzen Störbilder haben möchtest. Aber niedrig aufgelöst, Soundeffekte im Hintergrund haben eigentlich, also das geht ein bisschen anders in die Richtung als Crow Country, was eher dann so klassischer Survival-Horror mit einer ganz eigenen Stimmung ist. Aber Puppet Combo würde ich dir mal nahelegen. überlegen, mal reinzuschauen zumindest.
Mhm. Das werde ich machen und ihr da draußen könnt da auch gerne mal reingucken. Ansonsten habe ich hier auf meiner schlauen Liste für heute noch ein Thema stehen, das du dir, Gregor, noch mal gewünscht hast, weil du wolltest noch mal ein bisschen uns ein Update geben, nachdem du jetzt viele, viele Stunden mit Yakuza Infinite Wealth mittlerweile verbracht hast.
Du meinst Like a Dragon Infinite
Wealth. Oh, sorry, wieso habe ich denn hier Yakuza drauf?
Es ist aber, ich habe mich mittlerweile halbwegs lossagen können vom Namen, auch wenn es sehr schwer ist nach den ganzen Jahrzehnten, dass ich mittlerweile mehr Like a Dragon sage und nicht Like a Dragon respektive Yakuza. Es hilft nicht, dass das letzte Spiel Yakuza Like a Dragon hieß, ja, also der siebte Teil, der macht es eigentlich noch mal ein kleines bisschen schwerer. Wie wir uns erinnern, ist ja im Januar rausgekommen.
So lange ist es schon her.
Ja, und auch sehr nah dran an Persona 3 Reload. Sega, was habt ihr euch damals gedacht? Plus 5 Millionen andere große Games, die dazwischen rausgekommen sind. Ich hatte es damals so 20 plus Stunden gespielt, als es rausgekommen ist. Und dann, okay, jetzt muss ich mir mal das oder das nochmal anschauen. Und ich weiß, bei den Like a Dragon Games, das sind bei mir solche Dauerbrenner. Entweder manche Games, die mache ich an und dann höre ich nicht auf zu zocken, das ist die ganze Woche dann durch. Oder das sind so Wohlfühl-Games für mich, wo ich die dann immer wieder mal reinpacken kann. Auf einmal hänge ich wieder 10 Stunden drin und mache ein paar Sidequests. Und ich wusste bei dem Game hier, ich wollte das nicht so übers Knie brechen und dann zwischendurch immer wieder mal ein paar Stunden spielen. Hab jetzt andere große Sachen in diesem Jahr schon durchspielen können mit Final Fantasy VII Rebirth und anderen vergleichbaren Games. Und ja, endlich habe ich mal ein paar Tage gefunden, wo ich dann Zeit hatte, mich vernünftig mal wieder Like a Dragon zu widmen und habe dann weitergemacht. Ich bin auch fast durch mit der Story. Es bewegt sich so alles hier gegen Ende hin. Und es macht so viel Spaß mal wieder.
Ah.
Hattest du mal Infinite Wealth oder Yakuza Like a Dragon, die RPGs gespielt
davon? Nichts in einem nennenswerten Umfang und das hier jetzt noch gar nicht tatsächlich, aber wo ich gerade schon wieder diesen Trailer da laufen sehe, ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt schon 47 verschiedene Spiele in einem Trailer gerade gesehen.
Es fühlt sich mindestens wie 2 Spiele in einem an, durch die Doppelprotagonisten, die drin sind. Das ist ja so eine eierlegende Wollmilchsau geworden, so ein Auffangbecken für alles, was Videospiel bedeuten kann, nicht nur vom Grundsatz von wegen, dass du das jetzt als rundenbasiertes Rollenspiel hast mit dieser melodramatischen Gangster-Story plus wahnwitzigen Sidequests. Man sieht die ganzen Minigames, originale Arcade-Games, die dabei sind. Wir hatten es damals schon gesprochen, da ist ein kompletter riesiger Sidequest, der quasi Pokémon ist, wo du aber statt Pokémon Perverslinge sammelst, die du in den Kampf schicken kannst.
Habe ich, glaube ich, eben da gerade mal kurz gesehen.
Ja, müsste es sein. Ja, das war die Pokémon Snap-Ausgabe, eine spezielle. Da gibt es einen Mini-Quest, wo sich Exhibitionisten verstecken. Hm. Und da fährst du entlang mit der Tram und musst dann Exhibitionisten fotografieren zum Beispiel. Da sind die Tsujimons, die Pokémons, die gegeneinander in den Kampf dann gepackt werden. Plus das Animal Crossing Ding hatten wir ja auch mal besprochen, dieses Dondoku Island, glaube ich, war's. Aber die Insel, wo man dann quasi Animal Crossing mäßig dann Sachen aufbauen kann, da stecken etliche Games drin. Ich spiele die natürlich aber auch, weil ich langjähriger Fan der Serie bin, storytechnisch aus. Und das ist das, was mich jetzt so am ehesten dann wieder mal mitgenommen hat. Wir haben ja den Zusammenschluss zwischen Ichiban Kasuga, dem neueren Protagonisten, der seit dem siebten Teil vor ein paar Jahren dazu gekommen ist, und Kazuma Kiryu, der schon seit Mitte der 2000er eben dann der aktive Protagonist gewesen ist. Der war ja eigentlich schon ausgeschieden und jetzt sind sie storymäßig wieder zusammengekommen, dass sie beide Co-Protagonisten sind und jetzt in eigenen Abschnitten im Spiel quasi unterwegs sind. Und ich spüre so, dass das Middle Age bei mir, muss ich sagen. Weil es geht sehr viel in dem Spiel auch quasi um so Bucketlists und wo stehst du in deinem Leben und quasi so Stories abschließen und so weiter. Und da ist so eine ganz komische Wehmut und Nostalgie dabei. Ganz merkwürdig, also von der Art her nicht nur so von wegen, okay, ich bin jetzt auch so in dem Alter, wo man auch einiges zurückblicken kann im eigenen Leben, sondern auch innerhalb des Spiels, weil ich die anderen Sachen mit Kazuma Kiryu gespielt habe. Oh, ich weiß, was 2005 passiert ist. Ich weiß, was 2008 in Yakuza 2 passiert ist und so weiter. Und das ist hier so eine Parade von wegen, oh, dieser kleine Nebencharakter, mit dem du schon seit 17 Jahren nicht mehr interagiert hast im Spiel, da wird seine Story jetzt abgeschlossen und Kazuma macht so die große Abschiedstour sozusagen. Ja. Das, was er in seinem eigenen letzten Spiel mit Yakuza 6 nicht so richtig bekommen hat, was ja eigentlich das letzte mit Kazuma Kiryu sein sollte, das ist quasi so die große, wir verabschieden uns von ihm. Und ich habe da so ein nostalgisches Wehmutgefühl dann die ganze Zeit, wenn ich dann auf diese ganzen Charaktere und die Storys treffe und ach, guck mal, und da Ist es aber. Ich bin sehr froh, dass ich kein Let's Play dazu gemacht habe, weil ich hätte wahrscheinlich wie ein Schlosshund geheult die ganze Zeit währenddessen, weil ich da ja auch sehr emotional bei solchen Sachen da bin. Und ich bin gespannt darauf, bin noch nicht ganz fertig mit der Story, komme jetzt auch nach der ganzen Pause, muss ich erstmal wieder ins Kampfsystem reinkommen, wo ich ja auch so ein paar Problemchen damit hatte, wie sich die Gegner automatisch positionieren die ganze Zeit bei einem rundenbasierten RPG. Man kommt so einigermaßen rein, aber es ist nicht das perfekte rundenbasierte Rollenspielsystem. Ich bevorzuge immer noch in Echtzeit auf die Fresse zu hauen da. Das macht mir ein bisschen mehr Spaß. Aber als emotionales Gesamtwerk, Abgesang und Überleitung der Like a Dragon Serie ist es schon ein echt besonderes Spiel. Es ist komplett ungeeignet, finde ich, für Neueinsteiger. Dadurch, weil so viel das auf die Geschichte einzahlt und wenn du nicht emotional investiert bist, wer der kleine Charakter aus der Ministory von vor x Jahren gewesen ist, dann bekommst du vielleicht nicht so viel raus. Grundsätzlich aber ist so viel an Spiel dann drin, dass du Ewigkeiten zocken könntest. Ich kann mir vorstellen, dass Leute da 100 plus Stunden drin verbringen.
Vielleicht solltest du das einfach nie komplett abschließen, weil dann wird für dich nie dieser Schlussstrich zu ziehen sein. Es bleibt immer eine offene Geschichte, in der noch Sachen passieren können und du weißt nie, wie es endet.
Ich muss es abschließen, du hast recht natürlich, aber es werden auch noch sowieso mehr Like a Dragon Spiele kommen und ich habe das Gefühl, ich schulde es Kazuma fast schon, ja, seine Geschichte für ihn und für mich zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Es sind teilweise echt ein paar harte emotionale Sachen dann mit drin und auch wie so immer bei solchen Spielen, die gerade aus Japan kommen, bisschen eine Spur extra melodramatisch und echt auf die Tränendrüse gedrückt und auch mal so sehr man die Story ernst nehmen kann in einer gewissen Art, ich meine jetzt nicht die Sidequests, wo die ganzen verrückten Sachen passieren, es gibt oft mal ein paar Elemente, die komplett aus der Luft gegriffen sind und komplett absurd, damit das von der Story her funktioniert, aber ich akzeptiere das bei Like a Dragon und da bin ich ganz froh, dass ich mir die Zeit genommen habe und nicht mal hier einen Abend oder so mal eine Stunde oder zwei spielen konnte, sondern jetzt wirklich mal ein paar Tage am Stück in Ruhe. Und ich weiß noch nicht, ob es dann, hängt davon ab, wo das Spiel am Ende dann hingeht, ob es für mich Rebirth vom Thron bisher stoßen kann, vom Game of the Year 2024. Aber es kommt da ran.
Mal unabhängig davon, ob es jetzt Game of the Year wird, wo würdest du es jetzt nach all der Zeit ranken innerhalb der Like a Dragon-Yakuza-Spiele? Ist es das Beste? Ist es in den Top 3?
Es ist arg schwierig. Also wenn Leute mich fragen, welches Spiel würde ich denen empfehlen, wenn sie Yakuza oder Like a Dragon spielen wollen, spielt Yakuza Zero. Als Prequel sowieso musst du nicht so viel von der Story wissen, auch wenn wir bei Prequels natürlich wissen, die leben ja auch davon, dass man so mit den Charakteren vertraut ist. Bei dem aber ist es so ein guter Startschuss, einfach um zu sehen, gefällt einem die Art des Gameplays. Es ist auch mitunter das beste klassische polierte Prügelspiel-Game. Würde ich immer noch für mich dann ganz, ganz oben sehen. Storytechnisch, spielerisch, inhaltlich, von den Minigames und allem drum und dran. Ich mag auch mehr eben das Echtzeitkämpfen statt das rundenbasierte Kämpfen hier. Also seit dem siebten Teil, der drin ist. Da finde ich, haben sie noch nicht ganz wirklich die richtige Mischung gefunden, wie so ein richtig geiles RPG-System funktioniert, weil es immer noch so ein paar Nicklichkeiten gibt. Die wollten eben alles gleichzeitig drin haben. Rundenbasiert soll sich trotzdem dynamisch anfühlen, dass die Charaktere alle wie wild herumlaufen. Ein paar Echtzeitelemente noch mit drin. Es wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Frankenstein, der so zusammengeschustert wurde. Andere Leute können gerne bei Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon, dem siebten Teil, also dem Vorgänger davon, einsteigen. Wenn es jetzt nicht dieses ganze Zurückschauen auf die komplette Serie wäre bei Infinite Wealth, was einen großen Teil des Spieles ausmacht, könnte ich auch den Leuten empfehlen, spielt Yakuza 7 und Nacht von da weiter, weil es ein neuer Charakter ist, neue Stories und so weiter anfängt. Aber das zahlt alles auf das Gesamtkunstwerk Like a Dragon mittlerweile ein. Also ich würde es, wenn ich es ranken würde, hängt alles davon ab, wo die Story dann wirklich konkret hingeht und was sie mit meinem Herz dann macht, je nachdem, storytechnisch. Relativ weit oben, aber ich sehe in den meisten Fällen sowas wie Yakuza 0 oder Yakuza 2 oder so, weil das auch ein klassisches, richtig gutes Game gewesen ist, noch vor dem hier, momentan.
Okay, dann freue ich mich drauf, wenn wir hier in ein paar Monaten nochmal sprechen, wenn du es dann durchgespielt hast und in der Lage bist, emotional dann darüber zu sprechen.
Dann müssen wir eine Woche frei nehmen wahrscheinlich.
Dann Kleenex auf den Tisch stellen und dann werden wir das hier einmal mit dir gemeinsam aufarbeiten.
Ja, Leute merken, wenn ich so Let's Plays mache ohne Kamera, sondern wenn man dann lang nicht so das Mikro kurz stumm gemacht.
Ja, danke dir auf jeden Fall für dieses kleine Update zu Yakuza, zu Like a Dragon.
Es ist so schwierig.
Ich vielleicht die ganze Zeit auf meinen Zettel gucken und das falsch aufgeschrieben habe, das kriegt man da nicht mehr raus. Like a Dragon, Infinite Wealth. Wir gönnen uns ein kleines Päuschen, um all die Emotionen von Gregor zu verarbeiten. Dann gibt's hier noch eine ganze Menge mehr beim Game Talk, also bleibt dran, gleich geht's weiter. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk und wir kommen zu einem Thema, das Gregor und mir auch ganz besonders am Herzen liegt, zumindest das übergeordnete Thema. Ihr wisst es vielleicht, wir sind ja große Fans von Musikspielen, die sind so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es gab viele, viele Jahre, da haben du und ich richtig viel Guitar Hero und Rock Band gespielt. Ja. Ich habe eine Zeit lang fast nichts anderes gemacht, außer zu Hause zu sitzen und Gitarre zu spielen, Bass zu spielen. Ich habe nie so Bock gehabt auf Singen, also das war auch nichts so Neues, weil SingStar und so gab es natürlich schon. Es gab vorher auch schon Gitarrenspiele, die aber so ein bisschen anders in der Art waren. Und später habe ich auch richtig viel Drums gespielt. Ich hatte eine Zeit lang auch diesen Drum-Rocker von Ion. Das war so ein umgebautes E-Drum-Kit, was du dann für Rockband und so benutzen konntest. Und dann irgendwann, was war natürlich absehbar, ist dieser komplette Markt völlig zusammengebrochen. Guitar Hero ist verschwunden. Bei Rockband ist immer noch das aktuelle quasi Rockband 4, was aber auf den aktuellen Plattformen auch noch läuft.
Schon seit 2016 oder so?
Ist schon richtig alt, das Rockband 4, ja. Ist auch mittlerweile so, dass jetzt keine Updates mehr dafür kommen, aber es gibt einen riesigen Songkatalog. Kann ich sagen, weil ich mich jetzt gerade damit befasst habe. Das Gute ist auch, dieses Rockband 4 im Rivals Bundle, das kannst du kaufen im PSN und auch für Xbox kostet 9,99 €. Der Zugang ist grundsätzlich erstmal leicht. Das Problem ist dann ein bisschen, wie spielt man diese Spiele heute? Weil natürlich diese Gitarren und anderen Sachen, die es dafür gibt, nicht für aktuelle Plattformen gemacht sind. Du bist ja jemand, ich habe mich irgendwann auch von all diesen Sachen getrennt, weil ich bin auch jemand, keine Ahnung, ich behalte dann keine PS4, wenn ich die Sachen auf der PS5 alle auch wieder spielen kann und habe den ganzen Kram weggehauen und dann fragt man sich natürlich, ja, was macht man eigentlich mit diesem Gerümpel? Du hast das alles noch für Xbox 360, ja,
nicht,
ne?
Nicht alles, sondern ich glaube, ich habe 4 Gitarren oder sowas noch irgendwo verteilt über verschiedene Wohnungen. Also ich stehe noch ein paar bei meiner Mutter irgendwo im Keller noch dann drin, aber ich habe 2 Gitarren bei mir tatsächlich, die stehen dann neben dem Fernseher. Ich habe die 360. Ich habe bei mir noch ältere Konsolen da, weil ich ja auch dann für den Retro-Club nochmal Sachen mir anschaue und auch für die Bücher und alles drum und dran. Also das habe ich noch alles verfügbar. Bei der 360 kam erschwerend hinzu, das war eben meine Rockband-Station. Ich bin auch eher auf Rockband als bei Guitar Hero draufgegangen, wobei ich wirklich eher nur Gitarre gespielt habe. Ich hatte auch mal das Rockband 2 Komplett-Kit gehabt, aber da auch in Weise voraus, ich bin kein Drummer, wirklich. Und ich singe zwar ganz gerne, aber die Nachbarn würden mir aufs Dach steigen, wenn ich dann anfange, die ganze Nacht Bon Jovi zu singen.
Steigen die eher fürs Drummen aufs Dach, kann ich dir
kann ich mir vorstellen.
Sagen.
Ja, also, oder Leute, du stehst denen auf dem Dach wahrscheinlich, ja, wenn du dann die ganze Zeit da trommelst. Auch mit den E-Kits wahrscheinlich, ne?
Weil die Fußmaschine ist oft das Problem, weil du immer so einen dumpfen Schlag auf den Boden damit machst, wenn du nicht irgendwas unterlegst oder so.
Ich hatte mich von den großen Kits meist getrennt, aber ich habe mir dann immer über die ganzen Rockband-Generationen, weil mir gefällt auch das Spielgefühl von Rockband besser. Interessanterweise, ich spiel's lieber mit Guitar Hero-Gitarren, weil mir gefällt ja das richtige Klacken beim Hebel besser als dieses dumpfere wie bei den Rockband-Gitarren. Sind ja eh mittlerweile kompatibel, bei den alten Versionen zumindest. Und ich hatte über die ganzen Rockband-Generationen alle meine Songs immer wieder importiert. Aus Lego Rockband und aus den anderen Sachen. Ich habe Rockband 3 und dann mit gekauften Songs sind es, glaube ich, 300 plus Songs, die da nochmal darauf sind. Hab nie den Schritt gemacht zur Xbox One oder der neuen Geräten, weil die alten Gitarren ja nicht aufwärtskompatibel sind. Ja. Oder du brauchst einen Adapter, der mal bei Rockband 4 drin gewesen ist, wenn du das gekauft hast zum Launch, der mittlerweile so selten ist, dass er 400 € kostet, wenn du den gebraucht holen willst. Oder nachgebaute Sachen für 50 € habe ich auch irgendwo noch mal gesehen. Aber in weiser Voraussicht, weil wir gehen ja darauf ein, was du jetzt hier mitgebracht hast. Ich bin erstmal sehr neidisch, weil ich habe auch damit geliebäugelt, habe mir auch das Rockband Rivals Pack geholt für die Xbox. Mittlerweile hat auch fast alle meine Songs noch freigeschaltet. Manche haben den Sprung von 360 auf Xbox One oder auf die Generation nicht geschafft. Und anscheinend kann ich meine Rockband 3 Songs nicht mehr importieren, weil ich das nie gemacht habe, weil ich immer nur mit Rockband 3 gespielt habe. Aber ich habe da jetzt auch mit den neuen Songs auf der Xbox One oder auf der Series X bei mir zumindest, ist ja die Xbox One Version, die da drauf läuft, in weiser Voraussicht, bis ich mir mal das neue Eingabegerät für die Xbox holen kann, warten da auch mehrere hundert Songs auf mich.
Ich hatte ein bisschen die schmerzhafte Erfahrung jetzt, dass ich gemerkt habe, ich habe das früher offensichtlich mit meinem US-Account gespielt.
Ah.
Ich glaube, weil Rockband 1 ursprünglich mal früher in den USA rauskam. Das kriegst du natürlich später nicht mit meinem jetzigen Haupt-PSN-Account irgendwie verschmolzen. Das heißt, viele Songs, die ich mal im US-Store gekauft habe, den Account benutze ich schon ewig gar nicht mehr, diesen US-Account. Die sind jetzt hinfällig, aber wie gesagt, der Preis für Rock Band 4 mit dem Rivals Bundle war nicht teuer. Ich bin den ganzen Store durchgegangen. Es gab natürlich auch immer mal so kostenlose Anniversary Packs und so. Das sind dann nicht die bekanntesten Songs, aber ich habe alles geclaimed, was an Free Songs auch im PSN Store war. Und jetzt fragt ihr euch natürlich nach dieser sehr langen Überleitung, warum hast du das eigentlich alles gemacht? Du kannst es doch eh nicht spielen. Doch. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Monaten haben wir hier mal darüber gesprochen, dass die Firma PDP, die gehören jetzt mittlerweile, glaube ich, zu Turtle Beach, eine neue Gitarre angekündigt hat für PlayStation und für Xbox. Also das sind separate Modelle. Das ist der PDP Riffmaster. Wir sehen hier im Hintergrund jetzt auch ein bisschen das Video dazu. Der Hype war relativ groß, der dazu entstanden ist, rund um die Ankündigung. Und mittlerweile habe ich dieses Ding jetzt bekommen und habe das heute hier auch mal mitgebracht. Ich hoffe, man kann das gleich mal so ein bisschen sehen. Ist eine Wireless-Gitarre in der typischen Bauform der Rockband und Guitar Hero-Instrumente. Kann man auseinanderfalten oder zusammenfalten und auseinandernehmen. Ich kann hier oben das Kopfteil abnehmen. Ich kann auch hier hinten einfach so einen, ist so ein kleiner Hebel an der Rückseite. Dann kann man die so umklappen. Und dann kann man die auch so in den Rucksack machen, so wie ich das heute hier gemacht habe. Ich nehme mal hier Vorderbereich den Gurt weg, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ansonsten ist die aufgebaut, so wie man das eben kennt. Du hast unten eine Wippe zum Anschlagen. Du hast am Hals hier oben 5 Buttons mit dieser farbigen Kodierung. Du hast die gleichen hier oben nochmal, die für Soli gedacht sind. Du hast diese Whammy-Bar, mit dem du quasi den Ton verzerren kannst bei diesen längeren Noten. Du hast hier den PlayStation-Button, entsprechend ist das ein Xbox-Button. Bei dem anderen Modell, das im Übrigen auch zum PC kompatibel sein soll, das konnte ich jetzt natürlich nicht ausprobieren, weil ich das PlayStation-Modell habe. Du hast hier ein Steuerkreuz, du hast hier Share-Button und Options-Button und einen programmierbaren Button, den du selber belegen kannst mit einer Funktion deiner Wahl. Und hier noch so einen PDP-Button, mit dem
kannst du neue PDP-Kataloge dir bestellen, damit du nur drauf drückst, ne?
Nee, du kannst da, glaube ich, zum Beispiel das Mikrofon und sowas stumm stellen, weil es gibt natürlich auch diese automatische Kalibrierungsoption. Das hatten später, glaube ich, auch schon andere Gitarren, dass du das so hinhältst und dann automatisch diese Audio- und Videokalibrierung machen musst.
Ja. Ich krieg das nie zu 1000% hin, muss ich sagen, seitdem Flatscreens da sind. Ich bin bei Röhrenfernsehern immer besser zurechtgekommen.
Ja, das muss man einmal machen. Ich glaube, was gegebenenfalls auch sinnvoll ist, man kann das hier unter Umständen sehen. Es gibt eine Kopfhörerbuchse, so wie das direkt auch an den Controllern heutzutage dran ist, dann kannst du dir da einfach Kopfhörer reinstecken. Dann würde ich vermuten, dass das mit dem Delay etwas einfacher ist. Kannst hier unten umschalten zwischen PS4 und PS5. Da ist ein ganz kleiner Nupsi,
um
das umzukonfigurieren.
Womit verbindest du die? Hat die einen Dongle für Wireless oder bei Bluetooth
genau.
Ist es zu langsam, würde ich sagen.
Da ist ein kleiner USB-Dongle dabei, den du hinten in die PlayStation reinsteckst. Der bleibt dann da drinnen. Aufgeladen wird hier über USB-C. Der Akku hält sehr, sehr lange. Also offiziell angegeben mit 36 Stunden. Kann das jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt, aber ich habe sie kein einziges Mal geladen, seitdem ich sie, also ich habe sie einmal vollgeladen, danach aber nie wieder und habe schon eine ganze Menge gespielt damit. Das hat sehr gut gehalten bisher vom Akku her. Ansonsten, was dir vielleicht nicht so gut gefallen würde, ich gebe dir gleich mal.
Ja,
die Gitarre, jetzt, diese Wippe ist Silent.
Habe ich mir schon gedacht, weil es ist ja von Harmonix oder zumindest für Harmonix Games gedacht.
Genau, ich finde es gut und tatsächlich ist sie zum Spielen wirklich auch sehr, sehr gut geeignet. Es ist ein bisschen, sind all die Learnings reingeflossen, die man eben aus Gitarren vieler Jahre hatte. Also auch hier die Art und Weise, wie sich diese Buttons drücken, wie sie wieder nach oben gehen, ohne dass sie irgendwie unangenehm laut sind oder ein komisches Gefühl machen, wenn sie wieder zurückflippen. Es funktioniert alles sehr, sehr gut, auch die Anschlagswippe. Und was noch ein relativ interessantes Feature ist, was ich noch nicht besprochen hatte, hier ist ein Analogstick verbaut. Das heißt, für Navigation in Menüs, also in Spielen oder auch wenn du das PlayStation UI mal aufrufst, kannst du auch hiermit einfach bewegen. Da ist hier quasi ein Stick mit drin. Funktioniert alles sehr, sehr, sehr gut. Ich bin im Großen und Ganzen auch happy. Was nicht so schön ist, das sieht man hier natürlich jetzt auch schon wunderbar. Diese Gitarre kriegt wahnsinnig schnell Fingerabdrücke. Und sie ist ansonsten auch, das muss man einfach wissen, ist ein Plastikinstrument. Sie ist auch nicht super schwer, also ist genauso leicht, glaube ich, wie die Gitarren damals. Das finde ich aber okay, weil ich bin jemand, ich habe auch schon mal eine echte Gitarre oder vor allem auch einen Bass um den Hals gehabt. Der wiegt dann mal seine 4, irgendwas Kilo. Das merkst du irgendwann. Und wenn du da stehst und hast diese Gitarre umgehängt, du willst einfach, dass das leicht ist. Aber es ist nicht so, dass du denkst, ah wow, ja, das ist jetzt eine Gitarre, die ist ganz anders verarbeitet. Ich kann sie dir gerne einmal geben, da kannst du immer so deinen Eindruck schildern. Du wirst auch sagen, das kommt dir sehr vertraut vor.
Ja, es ist sehr vertraut. Darauf. Also da da ich auch immer wieder mal eben dann die Gitarren auspacke und ab und zu mal ein paar Songs jetzt auch in der Vorbereitung fürs Buch nochmal gespielt habe. Einfach mal kurz mal schauen, wie sie es anfühlt.
Normalerweise. Aber ja,
das Gewicht ist sehr ähnlich.
Ja. Ja. Ich sag mal, wie es ist. Gregor und ich hätten uns das natürlich hier nicht nehmen lassen, jetzt einmal voll aufzuposen bei einem Song. Aber mit den Lizenzen und dem Claim dieser Musik, die dann da läuft, ist das ein bisschen schwierig. Deswegen verzichten wir da lieber drauf.
Ja, die leichte, hier so ein paar leichte Indikatoren, auf welchem Button du bist, mit so ein bisschen kleinen Plastik-Nüppeln dann dran. Nüppeln. Aber es sind so ein bisschen so kleine Plastikpunkte drauf, damit du ungefähr weißt, okay, du bist jetzt hier auf dem Fret drauf. Die benutze ich eher ungern, muss ich persönlich sagen. Die sind so als, haben sie bei Rockband dann dazu gepackt, damit du hier für Soli exakt die gleichen Buttons hier unten nochmal machen kannst.
Genau, das ist ein bisschen auch Posen natürlich. Im Grunde ist das nicht so wirklich nötig. Ich benutze die auch seltener, weil sie einfach auch sehr schmal sind im Vergleich zu den Bünden, die oben am Hals sind.
Ist eigentlich ganz gut gedacht, tatsächlich, wenn du dann hier greifst, dass du den Analogstick hinten mit dem Daumen nochmal bedienen kannst. Bei der 360, da brauchst du, wenn ich dann das spiele, muss ich den Controller nicht anmachen, sondern kann direkt mit der Gitarre ins Menü gehen. Es sind ja dann die Buttons hier von der 360 oder zumindest von der Xbox und PlayStation, dass du damit direkt rübergehen kannst, wenn du heutzutage navigieren musst, aber im Menü brauchst du mittlerweile so Sticks und andere Sachen nochmal extra. Müssen wir mal Rockband, müssen wir mal Dark Souls damit spielen, machen doch einige Leute dann auch. Beim Akku finde ich das auch sehr interessant. Man muss ja immer noch so bei den alten Sachen schön Batterien reintun. Die sind meist hier unter dem Cover. Und manche konntest du auch komplett auseinandernehmen, dass du es hier umklappen kannst. Finde ich ganz nett, dass du dann vielleicht nicht mal den Hals dann verlierst. Die liegt ganz gut in der Hand, muss ich sagen. Es fühlt sich auch, ich meine dir, es ist schon lange her, dass ich eine neuwertige alte Rockband-Gitarre in der Hand hatte. Es ist ein bisschen leichtgängiger hier als bei Rockband. Du hast nicht das Klacken wie bei Guitar Hero, aber trotzdem habe ich einen guten Anschlagpunkt. Das war mir so ein bisschen wichtiger da. Ich habe es immer so ein bisschen verglichen, schlägst du dann die Saiten mit Fingern an oder hast du einen Kleck zum Beispiel?
Ne? Zeigefinger halten und dann eher so oben und unten.
Ja, so das Gefühl, dass das Klacken bei den Guitar Hero-Gitarren ist dann eher so, als ob ich einen Kleck fast schon benutze.
Ich spiele auch mehr mit Kleck. Das ist auf Dauer ein bisschen nervig akustisch. Also zumindest, wenn du keine Kopfhörer trägst, war das dieses Geklacke der Wippe bei Guitar Hero Gitarren irgendwann sehr laut. Also ich habe das mal als ein bisschen anstrengend empfunden. Man kann übrigens auch, das mache ich jetzt nicht, aber diese Faceplate hier kannst du auch abnehmen. Darunter ist auch ein Fach, wo du diesen Dongle reinmachen kannst und dann kannst du das da drin verstauen.
Wenn wir irgendwas nicht auf YouTube hochladen wollen, sondern nur hier auf Twitch ausstrahlen, können wir das irgendwann mal machen, dass wir einfach so eine Session dann haben
mit den Sachen? Hat Kollege Timo aus der Regie vorhin auch schon gesagt, wieso wir das nicht mal machen. Von mir aus gerne, wenn wir noch irgendein Drumkit auftreiben, was man auch dazu dann verwenden kann. Ich finde, das ist so ein Minimum, dass wir mindestens Drums und Gitarre und Gesang dann haben.
Ja. Bass. Bei Gesang müssen wir mal aufpassen. Also von wegen aus nicht, dass es keinen Spaß macht oder so, aber manche Leute ermorden die Songs am Mikro.
Das ist wahr, das hast du jetzt gesagt, aber das stimmt wahrscheinlich. Aber von mir aus können wir das gerne machen. Kommen wir mal zum großen Haken an dieser Gitarre.
Achso, ich hätte noch kurz erwähnt, Fortnite Festival wird mittlerweile, glaube ich, auch unterstützt davon.
Das sehr ist gut, dass du das gesagt hast. Genau, ich glaube heutzutage, bei aller Liebe für diese Franchises, keiner hätte mehr eine reine Rockband-Gitarre gemacht. Die wird offiziell verkauft als Gitarre für Rockband 4 und für Fortnite Festival, wo ja quasi heutzutage, also Harmonix ist Teil von Epic und diese ganze Rockband-Marke ist aufgegangen in Fortnite Festival, wo du eben auch damit dann quasi Songs in Fortnite spielen kannst, was ich immer noch super crazy finde, was für eine Art von Pool für alle möglichen Arten von Gaming-Aktivitäten heutzutage Fortnite ist. Also dafür ist diese Gitarre auch gemacht. Die wird nicht nur als reine Rockband-Gitarre verkauft.
Eben ist Fortnite das Yakuza der Online-Games, ne?
Guter Vergleich.
Bei Like a Dragon oder bei Yakuza gab es ja Taiko no Tatsujin zum Beispiel.
Hab ich gesehen im Trailer nochmal, dass da auch ein Rhythmusspiel mit drinne war. Der große Nachteil, diese Gitarre funktioniert wirklich prima. Ich hatte auch vorher schon gutes Feedback dazu gelesen, sonst hätte ich sie mir auch nie vorbestellt. Ich habe sie dann vorbestellt, als sie mal vor schon einer ganzen Weile, ich glaube im März oder so, bestellbar war bei einem großen deutschen Online-Händler. Die Gitarre kostet in den USA 130 Dollar. Da habe ich auch gelesen, dass sie sehr selten verfügbar ist und es große Probleme in der Befriedigung der Nachfrage gibt. Ich habe die hier dann vorbestellt und ich möchte mich eigentlich selber dafür ohrfeigen, wenn ich das sage. Für 199 Euro, das war der Preis, den sie gekostet hat. Ich habe dann gedacht, na gut, das ist vielleicht ein Platzhalterpreis, wenn die Gitarre dann mal ausgeliefert wird, dann haben die auch andere Shops und so und dann wird der Preis natürlich gesenkt und angepasst und ich bekomme die Differenz zurück. Nein, die wurde mir dann für 199 Euro geschickt. Mittlerweile habe ich sie gesehen, gibt es sie auch bei einem großen Zusammenschluss zweier großer deutscher Elektronikketten für etwas weniger Geld, für 170 Euro, aber nur in der Theorie. Sie ist da auch nie lieferbar und das ist, glaube ich, generell sehr schwierig, gerade die Riffmaster zu bekommen und so oder so. Für diese Gitarre kann noch so gut sein. Es ist und bleibt eine Plastikgitarre. Ich würde niemandem empfehlen, dafür 200 Euro auszugeben. Ich habe das gemacht, weil ich echt Bock hatte, das nochmal zu erleben. Ich habe sehr viel Guitar Hero und Rock Band gespielt und ich wollte unbedingt mal eine neue Gitarre haben, aber normalerweise hätte ich das nicht gemacht. Und die Gitarre ist keine 200 Euro wert vom Material her und so. Meinetwegen 100 Euro, wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock jetzt auf aktuellen Plattformen mit einer wirklich sehr, sehr guten Gitarre, mal wieder Rockband oder eben Fortnite Festival zu spielen, macht das für 200 Euro. Ganz ehrlich, das kann ich nicht empfehlen, auch 170 nicht. Der USA-Preis meinetwegen noch ein bisschen vertretbar, aber eigentlich würde ich sagen, bei 100 Euro ist Schluss für so eine Art von Plastik-Gitarre.
USA-Preis kommt ja nochmal die Steuer dazu, also so viel weniger wird es am Ende nicht sein. Ich habe gerade beim großen Zusammenschluss der Händler geschaut, den du genannt hast. Ne? Es steht lieferbar zum Release-Datum oder Veröffentlichungsdatum 26.06.2024. Also vielleicht hat sich das nochmal aktualisiert, dass wir jetzt ein offizielles europäisches Release-Date haben.
Also ich dachte, der Release war Anfang Mai und da habe ich sie dann nicht bekommen und dann kam sie aber ein, zwei Wochen später so relativ aus dem Nichts geschickt.
Vielleicht bedeutet das Veröffentlichungsdatum für diesen Händler. Ende ist. Ich bin aber bei dir so, ich hätte eigentlich auch schon Bock, mir die zu bestellen, aber ich habe immer noch die alten Gitarren bei mir und ich habe jetzt nichts signifikant Besseres daran gesehen, dass meine alten Gitarren ersetzen würde, solange die dann noch funktionieren. Und da würde ich fast schon eher, also ja, es ergibt keinen Sinn, den 400 Euro Adapter nochmal zu holen, dass die alten jetzt an den neuen dann da laufen. Aber ich habe schon so Selbstbaulösungen gesehen, eher für 50 Euro, wo du so ein kleines Kit da irgendwie zusammenschrauben musst. Würde ich mich fast eher damit beschäftigen, als jetzt 170 Euro zumindest dafür auszugeben. Wobei, ich überlege es mir noch. Dann habe ich 5 Gitarren dann eben daneben im Fernseher stehen.
Ja, also meine Hoffnung ist ein bisschen, dass PDP irgendwann sieht, ah, das Ding verkauft sich auf der ganzen Welt total gut und wir schrauben mal ein bisschen die Produktionskapazitäten nach oben und dann ist das Ding eben flächendeckend verfügbar und irgendwann ist die Nachfrage nicht mehr so hoch und dann gibt's das Ding auch irgendwann mal für 99 Euro oder für noch weniger. Dann kann man sagen, ja, jetzt würde ich sagen, da müsst ihr schon sehr, sehr großer Fan dieser Art von Spielen sein, um das zu kaufen. Ansonsten, Gitarre ist cool, der Preis ist nicht cool, der ist indiskutabel zu hoch für die PDP Riffmaster. Ich habe die übrigens, also das habt ihr jetzt schon gemerkt, ich habe die selber gekauft, ich habe mir die nicht schicken lassen als Testmuster oder so. Und da muss ich dann echt sagen, nee, das ist ein bisschen too much tatsächlich an der Stelle.
Talk to Rockband 4 Rivals eigentlich als Software?
Ja, ich finde es an sich gut. Also es hat coole Features auch zum Beispiel, wenn du gut spielst und so, dass du irgendwann so das Publikum mitsingt und so und dass da so ein Effekt noch mit draufkommt und ist auch grafisch okay. Es hat ein paar komische Quirks, also zum Beispiel du erinnerst dich ja wahrscheinlich daran, dass du kannst diese Songs ja mal bis hin zu 5 Sternen spielen in deiner Performance und immer wenn du einen Stern unlocked hast, dann kommt so ein komisches Jingle und da habe ich gedacht, okay, gehe ich mal in die Optionen, stell das aus, geht aber nicht. Oder auch Sachen wie wenn du in den Menüs rumklickst und du hast ja irgendwann sehr, sehr viele Songs in dieser Liste und es macht dann immer so einen Klack-Sound im Spiel. So ein paar Sachen, wo ich denke, ey, das merkt ihr doch selber nach einer halben Stunde, dass das derbe nervt, dass du nicht 100-mal dieses Klacken hören willst, wenn du durch eine sehr lange Liste scrollst. Aber ansonsten ist das cool, ist auch gut gemacht. Es hat natürlich auch noch auch so einen Karrieremodus drin oder so einen Tourmodus nennt sich das, glaube ich. Also das kann man schon machen und die 10 Euro ist das auf jeden Fall wert. Also da ist eine krasse Diskrepanz zwischen, der Weg zum Spiel ist sehr, sehr günstig und da ist auch sehr, sehr viel drin. Nur die Peripherie ist halt einfach indiskutabel teuer.
Es gibt keine Alternativen, glaube ich, für die Leute. Es gab ja mal auch, dass du mit dem Controller so bestimmte Sachen spielen kannst, dass irgendwie umgelegt ist auf L- und R-Tasten, die Buttons. Ich meine, es ist mit Rockband aber nicht möglich, dass du da keine Controller-Alternative hast. Nicht, dass ich irgendwie wirklich dann sinnvoll Spaß machen würde, aber manche Leute wollen sie auch gerne mal vielleicht ohne mal ausprobieren. Oder für den zweiten Player nimm du mal den Controller, während ich die Gitarre hier spiele. Das meine ich, war nicht mit den Rockbands oder zumindest Rockband 4 nicht möglich.
Habe ich nie ausprobiert, weil das wäre auch sowas, ich würde nicht auf die Idee kommen, Rockband oder Guitar Hero mit einem Controller zu spielen.
Dieses Guitar Hero Live ist auch mittlerweile abgeschaltet. Da hatten sie ja das wie so ein MTV-Stream gemacht, ne, wo du dich dann einloggen kannst, während dieses Musikvideo läuft, wo du dann parallel kannst mit diesem Livestream, der ist schon lange weg. Ich mochte aber diese Doppelreihen-Buttons nicht, die sie dafür komplett neu erfunden haben mit dem Guitar Hero Live Ding. Mein Gehirn ist mittlerweile klassisch 5 Buttons verdrahtet für die Dinger oder richtige Gitarre. Alles andere kann ich mir nicht mehr drauf schaffen.
Ich habe auch gemerkt, das ist ein bisschen auch wie vielleicht auch wie echtes Gitarre oder Bass spielen oder auch wie Fahrradfahren. Du bist super schnell wieder drin. Ja. Ich habe das ja jetzt bestimmt, keine Ahnung, 8 Jahre oder so nicht gespielt. Du weißt sofort wieder, okay, wie sind hier so die Finger? Wie bewegst du das auch? Weil du hast ja nicht so viele Finger, wie hier Bünde sind. Du musst ja schon mit den 4 Fingern über diese 5 Bünde navigieren. Typische Satz da drauf und du bist super schnell wieder drin gewesen, das auf schwierig oder Experte dann zu spielen, wenn man das eben mal konnte. Also das verlernt man tatsächlich nicht so.
Ich packe immer noch grundsätzlich Expert rein und dann nach mir die Sinnflut mal gucken, was passiert.
Ja, ich finde, also Expert, ich kann das schon bei vielen Songs, aber wenn es dann so 4, 5 Sterne Gitarre-Anforderungen hat, da ist es teilweise schon ein bisschen haarig. Dann ist es oft so, dann sind da so Einzelparts drin, die sehr verfrickelt sind und dann haut es dich aber natürlich sofort raus.
Es sind so bestimmte Sachen, die Soli haben sie ja nochmal dann ein bisschen wilder von dem Aufbau sonst bei den alten gemacht. Ich merke so, ich habe eigentlich mit so Hammer-Ons und Pull-Offs nicht so sehr die Probleme damit, die dann auch häufig, also wo du nicht anspielen musst, sondern nur die Buttons drücken, als ob du wie eine Gitarrenseite dann nochmal nur auf dem Fret das da drauf drückst. So bestimmte Kombinationen, wo es dann viele Pull-Offs hintereinander sind, wo du quasi die Tonleiter runtergehst, da komme ich durcheinander, warum auch immer. In anderen Sachen weniger.
Genau, es gibt so ein paar Sachen, die, ich glaube, es ist individuell sehr unterschiedlich, die einem so ein bisschen so einen Knoten im Gehirn machen, wo man dann immer drüber stolpert, aber ja. Anyway, ich glaube, so viel erstmal zu PDP Riffmaster. Falls ihr euch die kaufen wollt oder falls ihr zu den wahrscheinlich 15 Leuten gehört, die in Deutschland bisher eine gekauft haben, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir springen mal weiter zu einem aktuellen Spiele-Release. Es ist ein Titel, der gestern in den Early Access gestartet ist auf dem PC und es ist ein neuer Titel einer eigentlich sehr großen Franchise von Ubisoft, nämlich ein neues Prince of Persia-Spiel und zwar The Rogue Prince of Persia. Sollte ursprünglich ein bisschen früher im Mai schon erscheinen, dann ist dummerweise unerwartet Hades 2 rausgekommen. Dann haben die gesagt, oh nein, wir haben ja hier auch noch einen Roguelite am Start, das verschieben wir vielleicht lieber noch mal ein paar Tage. Jetzt mit 2 Wochen Verspätung ist es da. Entwickelt von Evil Empire, hatte lustigerweise hier auch einen Fehler auf meinem Zettel, hatte ich Evil Twin stehen, weil ich einfach Motion Twin und Evil Empire zusammengeworfen habe, die beiden Studios hinter Dead Cells. Und ich dachte dann auch, Evil Twin klingt auch wie ein völlig valider Name für ein Studio.
Evil Twin ist ein PS2 Jump'n'Run, will ich sagen.
Könnte sein. Ja. Aber das Studio ist Evil Empire. Ist das Studio, das später die ganzen DLCs vor allem gemacht hat für Dead Cells. Und es ist von daher nicht so überraschend, dass das neue Prince of Persia, das Rogue-Spiel, auch sehr an Dead Cells erinnert. Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt. Ich hatte es dann ab gestern, habe sehr, sehr viele Stunden da schon reingesteckt. Kann sagen, was mich gefreut hat, es läuft direkt über Steam, ohne eine Pflicht zum Ubisoft Connect noch laufen zu haben, was ja sonst bei Ubisoft-Spielen immer ein bisschen problematisch ist.
Noch
nicht. Vielleicht ändert sich das später. Das mag sein. Das habe ich jetzt nicht überprüft. Im Moment läuft es einfach ganz normal über Steam. Kostet jetzt zum Start gerade 18 €, wird aber, glaube ich, in sehr kurzer Zeit auf 20 € dann erhöht, liegt damit aber immer noch unter zum Beispiel Hades 2, was um die 30 € kostet. Und grundsätzlich habe ich mir gedacht, es ist schon sinnvoll, was die gemacht haben, weil Evil Empire weiß, okay, wir sind in einem Genre unterwegs, da gibt es sehr, sehr viele gute Titel. Das ist ein bisschen das Genre, auf das ich vorhin angespielt habe, als wir über Inotria gesprochen haben, dass da einfach der Konkurrenzdruck mittlerweile sehr hoch ist. Und wenn wir aber ein Prince of Persia machen, dann haben wir einen großen Namen, der uns eine gewisse Aufmerksamkeit sichern wird. Genauso weiß Ubisoft, okay, wir möchten da gerne ein neues Prince of Persia machen, vielleicht auch ein Roguelite-Spiel, gehen wir doch zu Evil Empire, weil die haben ja schon bewiesen, dass sie es können. Deswegen ist das erstmal ein ganz sinnvoller Zusammenschluss, der hier passiert ist. Und ich habe dann angefangen und habe gedacht, okay, verstehe, warum das so zusammengebracht wurde, weil sich natürlich Prince of Persia in der Art seiner Bewegung sehr anbietet für ein Roguelite oder Roguelike-Spiel. So dieses elegante Springen, das Schlagen, das Treten, das Wandlaufen, was sehr prominent hier verwendet wird. Das muss man ein bisschen verstehen, wie das funktioniert. Es ist so, dass es quasi eine Vorder- und eine Hintergrundebene im Spiel gibt und du kannst dieses Wandlaufen auch tatsächlich nur dann machen, wenn eben im Hintergrund eine Wand ist. Hier zum Beispiel, wo hinten diese Fenster sind, da würde dieser Move nicht funktionieren. Ansonsten kann man den relativ frei in verschiedene Richtungen machen. Das heißt, du kannst das nicht nur nach links oder rechts in gerader Bahn machen, sondern auch diagonal nach oben oder nach unten dieses Wandlaufen quasi einbinden und dann mit Sprüngen kombinieren. man ist eigentlich sofort drin, was das ganze Movement angeht, auch weil es sehr vertraut ist in der Art und Weise. Es gibt natürlich eine Sprungtaste, es gibt natürlich die Taste, mit denen man so einen Vault, einen Dodge-Move macht, um sich über Gegner hinwegzuspringen. Es gibt den normalen Schlag, es gibt einen Tritt, es gibt eine Sekundärwaffe, die man über eine Schultertaste verwendet, und es gibt eben das Wandlaufen. Und so läuft man durch diese Biome durch, die es hier natürlich auch gibt, die sich in verschiedener Reihenfolge auch durchqueren lassen. Also der Weg ist nicht ganz linear vorgegeben, und zwischendurch kommen dann immer mal ein, zwei Bosse. Hab so ein, zwei Stunden gespielt, dachte dann so, ja, okay, das ist quasi Dead Cells mit einem persischen Prinzen drin. Dann habe ich es zum ersten Mal geschafft, nach drei Biomen den ersten Boss zu legen. Und habe dann gemerkt, auch so, okay, da kommen immer noch neue Mechanismen dazu. Also da wird dann noch so eine Währung eingeführt. Das sind solche pinken Glimmersteine, mit denen man eben permanente Upgrades kaufen kann in der Oase, in die du immer wieder zurückgeworfen wirst, wenn du stirbst. Also das kennen wir ja auch, dass man in so eine Hubwelt zurückkehrt. Du kannst Amulette tragen in verschiedenen Slots, die dir bestimmte Perks bringen und die teilweise auch sich untereinander beeinflussen und das aufleveln. Und dann irgendwann hat es mich dann schon gepackt. Und ich habe noch mal Stunde um Stunde gespielt, habe es irgendwann auch bis zu dem zweiten Boss geschafft und habe dann gemerkt, ah, okay, habe, glaube ich, auch schon recht viel gesehen, weil Early Access, so also wie bei Hades 2, heißt auch hier, das Spiel ist nicht vollständig. Das sind aktuell 6 Biome, es gibt 8 Hauptwaffen und noch verschiedene, das Spiel nennt das Tools, das sind eigentlich sowas wie Sekundärwaffen. Das ist ein Bogen oder ein Greifhaken, um Gegner ranzuziehen. Und es gibt 2 Bosskämpfe, das ist hier drin. Und ja, das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Finde tatsächlich aber, ich weiß nicht, wie dir das geht, du hast ja, glaube ich, auch reingespielt, der Stil ist einigermaßen gewöhnungsbedürftig, oder? Also ich finde es nicht, dass es das schönste Roguelite oder Roguelike-Spiel ist, was ich kenne.
Ach, es hat schon was. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut, ein bisschen ins Tutorial, aber leider nicht groß die Zeit für mehr gehabt. Dann ist doch Like a Dragon dazwischen gekommen am Ende. Ich bin nicht so drin im Roguelite-Genre wie du, oder zumindest gehe ich damit nicht so enorm auf. Also war der Drang nicht so hoch, das ganz lange zu spielen. Der Stil ist schon gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es auch schön, dass er hier wieder ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob diese 2 Wochen jetzt ausgereicht haben für die Leute, die schon im Hades 2 Roguelite-Modus drin sind. Jetzt ein ähnliches Erlebnis, auch wenn aus der Seitenperspektive, sich jetzt nochmal zu geben. Dead Cells ist schon ein bisschen länger her, ich weiß. Aber Roguelite, ob es jetzt Seitenansicht oder Top-Down oder isometrisch, grundsätzlich ist es ja so ein ähnliches Gefühl, was es befüttert, oder dass du sozusagen den Bauch irgendwann voll hast damit. Ich fand das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, von nur ganz kurz anspielen, dass jetzt die Wand hinten auch nochmal wirklich so ein großes Element dann ist im Traversal. Ich bin im ersten Moment nie ein Fan davon, wenn du nur mit einem Analogstick solche 2D-Spiele spielen kannst, aber es ergibt natürlich Sinn, wenn du dann irgendwie Projektile lenken musst, oder hier in dem Fall mit dem Wandlauf hinten dran. Wird wahrscheinlich ein kleines bisschen weiterspielen. Early Access jetzt hier, du hast ja gesagt, es gibt ja die limitierte Anzahl an Waffen und Biome, die jetzt hier mit dabei sind. Wenn das Spiel dann erweitert wird in deiner Erfahrung bei so älteren Early Access Roguelite-Sachen, neue Waffen, neue Biome, die eingeführt werden, werden die hinten dran gehängt oder werden die reingemischt in den Anfang des Spieles? Also, weiß nicht, ob es mir dann, ich hätte ja das Gefühl, ich warte mal, bis es richtig dann fertig ist, weil anstatt das Spiel anfangen und dann, dass ich aus dem Zufallsprinzip 5 Waffen bekommen kann, könnte ich vielleicht später 20 Waffen bekommen, und das würde mein Spielerlebnis ganz verändern. Also ich weiß noch nicht, ob ich jetzt an dem Punkt einsteigen muss und ob diese 2 Wochen wirklich genug gewesen sind.
Ja, also ich glaube, die 2 Wochen, wenn man jetzt darauf gehofft hat, dass die Leute jetzt sagen, ach so, ja, Hades 2, das ist ein alter Hut, das habe ich längst durch, das ist natürlich Quatsch, weil das Spiel wird ja jetzt bestimmt bleiben, auch in diesem Subgenre für eine ganze Zeit. Also das wird da nicht so super viel geholfen haben. Diese Early Access-Frage muss man natürlich immer für sich selber entscheiden, ob man gleich von Anfang an dabei sein will und sagt, ja gut, mir ist das egal, wenn das nach und nach eben komplettiert wird. Ich habe auch hier das Gefühl, da wird natürlich viel auch an Balancing-Sachen noch gearbeitet werden und zu gucken, von wegen, was müssen wir vielleicht noch verbessern an Medaillons, welche Sachen funktionieren noch nicht perfekt. Ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass der Kick, das ist auch so ein sekundärer Angriff, dass der super unwichtig ist. Also der wirkt schwach, der ist nicht sonderlich schnell. Ich habe den kaum verwendet. Ich habe, wenn, halt die normale Standardattacke verwendet oder eben diese Sekundär-Tools, die man auf der Schultertaste hat, aber der normale Tritt kommt mir nicht so wahnsinnig ausgereift vor. Also ich hatte kaum Lust darauf zurückzugreifen. Und das wird natürlich zu deiner anderen Frage, das Spiel wird schon in seinem natürlichen Fortschritt dann auch verändert werden. Das wird nicht alles hinten dran gepappt, was dann noch nachkommt, eben weil es auch viel auf Mechaniken und Balancing eben nochmal Einfluss nehmen wird. Und das wird sich dann in ein paar Monaten, wenn, also vorausgesetzt, das läuft alles richtig und die stellen das irgendwann fertig, dann wird das schon ein anderes Spiel nochmal sein, als es das jetzt ist. Also ich glaube auch, technisch wird da vielleicht noch ein bisschen sich tun. Das will ich nämlich auch an der Stelle nicht verschweigen. Ich habe es schon gesagt, ich habe es am Steam Deck gespielt. Und Hades 2 zum Beispiel ist ein Spiel, was wahnsinnig poliert in den Early Access gestartet ist. Das läuft mit 90 Frames auf dem Steam Deck OLED. Und hier, das fängt so an mit 80. Und du denkst so, ja gut, easy peasy spiele ich natürlich. Ich hatte das Gefühl, je länger ich spiele, umso schlechter wird die Performance teilweise innerhalb eines Runs. Und dann spreche ich nicht davon, dass ich im einstelligen Bereich irgendwie die Frames verändert habe, sondern es ist immer weiter runtergedroppt. Und du spielst dann irgendwie 20, 30 Minuten und irgendwann bist du auch bei, dann bist du auf einmal bei 33 Frames oder so, was eine riesengroße Diskrepanz ist. Und dann war ich irgendwann, ich glaube, zum ersten Mal beim zweiten Boss, dann ist das Spiel abgestürzt. Hat mir dann ein Fehlerscreen gegeben. Zum Glück hat es dann gesagt, okay, der Run war zwischendurch gespeichert, du kannst den da fortsetzen, dann war ich wieder bei dem Boss und dann war es wieder die Performance so, wie sie ursprünglich mal war. Also irgendwas scheint da im Hintergrund dann noch an der Performance zu knabbern, weil es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, das möchte ich spielen mit so einer stark fluktuierenden Framerate zwischen 30 und 80. Das ist einfach für so ein Spiel nicht gut. Und es gibt aber keinen Grund, warum das zum Beispiel auf einem Steam Deck oder später auch auf einer Switch, sage ich jetzt mal, das Spiel wird sicherlich auch für Konsolen irgendwann kommen, perfekt laufen sollte. Also es wirkt dann noch ein bisschen weniger poliert. Generell wirkt es auch nicht so aufwendig. Jetzt mal abseits von der Grafik, bei Hades 2 hast du auch diese ganz vielen toll vertonten Dialoge, die sehr viel ausmachen von der Atmosphäre, weil die einfach wirklich gute Sprecherinnen und Sprecher verwendet haben. Hier hast du Text. Du hast kurze Texte mit den paar Figürchen, die du triffst, aber eine sehr, sehr gute Musik. Also die gefällt mir sehr, sehr viel besser als die Grafik. Die Musik mit ihren orientalischen Einflüssen habe ich mir sehr gerne angehört. Insgesamt wirkt es aber nicht so aufwendig einfach auch in der ganzen Präsentation und Inszenierung wie in Hades 2.
Die beste Kombination, nicht so aufwendige Grafik, aber Technikprobleme. Selbst auf meinem Heimrechner ist es so ein bisschen, also wie gesagt, für ganz kurz, es ist immer bei den, wenn die Ladescreens dazwischen gekommen
die
sind.
Die waren einstellige Framezahlen.
Ja, genau, die sind immer runtergegangen, warum auch immer, wenn nur der eine Charakter da gewesen ist, vielleicht weil im Hintergrund dann alles nochmal reingeladen wurde. Aber ja, da müssen sie auf jeden Fall nochmal dran schrauben, selbst bei den Trailern, die wir hier nochmal gesehen haben, da hat ja auch schon geruckt und gehakt mit
dem Spiel. Hast du auch gedacht, ne?
Ja, natürlich.
Genau, diese Mikroruckler, das ist mir auch aufgefallen im Spiel. Aber wie gesagt, bin sicher, das wird man in den Griff bekommen. Und im Großen und Ganzen, mein Eindruck echt auch gut. Es hat mir echt immer mehr Spaß gemacht, je länger ich das gestern gespielt habe. Wenn ihr sagt, knapp 20 Euro ist mir das schon wert, da jetzt dabei zu sein. Bin mir sicher, dass das auch in den nächsten Monaten noch besser werden wird. Also das Studio kann, was ich mag, gerne Prince of Persia. Finde, es passt gut zusammen. Ich mag auch das Wandlaufen als Mechanik gerne, wenn man das eben erstmal geblickt hat, wie das im Spiel funktioniert. Mir hat's gut gefallen und ich werde sicherlich auch noch ein bisschen weiterspielen.
Bestimmt auch dann irgendwann im Ubisoft Plus-Abo. Heißt das Ubisoft Plus?
Das bestimmt auch.
Ich weiß es nicht.
Das bestimmt auch. Genau, wir werden sicherlich auf das Spiel nochmal zurückkommen, wenn es sich seiner Fertigstellung nähert oder eben auch für Konsolen erscheinen wird. Und wir kommen nochmal. Wenn du nicht noch, möchtest du noch was ergänzen zu Prince of Persia?
Nicht wirklich. Du hattest die Musik kurz erwähnt. Ich fand die ein bisschen stereotyp am Anfang. Jetzt kommen wieder die arabischen Klänge. Dann da.
Also, ich mag sie
gerne. Aber ich habe nur ein Lied gehört.
Sie sind teilweise ein bisschen dick aufgetragen. Es wirkt teilweise sehr wuchtig und imposant für, wo du denkst, es ist vielleicht ein kleiner Bruch mit der jetzt nicht so super spektakulären Action. Aber find da, sind gute Tracks auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Also ich habe mir die gerne angehört. Und jetzt darfst du gerne ein bisschen über den Urvater der Videospiele, Rollenspiele, wie sagt man, referieren.
Wir referieren ein kleines bisschen.
Wir haben nämlich beide, oder du hast es auch gespielt.
Ne? Nee, ich wollte spielen und dann, wie gesagt, kam Kazuma und die ganzen anderen kamen dazwischen und haben meine Spielzeit weggenommen. Ach so, ne? Aber ich habe es installiert, hatte vor und ich werde das wahrscheinlich jetzt auch noch mal die Tage über dann mir anschauen. Das Remake, Remaster, ich weiß nicht ganz genau, wie man es nennen sollte, weil das Fundament ist ja noch das Originalspiel, was da drunter liegt, aber eben mit komplett neuem Anstrich. Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord, ist in einer Neuauflage rausgekommen. Einer der Urväter des Rollenspielgenres. glaube 81 im Original 81. rausgekommen, quasi parallel mit der Ultima-Serie, bestimmt wie Rollenspiele über Jahrzehnte ausgesehen haben bei Wizardry, im Speziellen, was so das Dungeon-Crawling angeht. Bei Ultima hattest du ja eher diese Mischung, wenn du aus der Top-Down-Perspektive in der Oberwelt unterwegs gewesen bist, und in den Dungeons hattest du dann deine Ego-Perspektive-Ansicht, so ein bisschen wie Akalabes, der Vorgänger von Ultima vor Urzeiten gewesen. Und bei Wizardry ist eben dieses, du bist in dem Dungeon drin, machst deine Party, bist in meinen größeren, verschlungeneren Kerkern mit dabei. Ich mag diese Art von Spielen sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Auch wenn ich eher mit Ultima sozialisiert wurde ganz früher, bevor ich dann auf die Konsolen gewechselt bin. Aber ich habe immer wieder auch in Konsolengenerationszeiten sowas wie Shining the Holy Ark auf dem Sega Saturn, sehr schönes Ego-Perspektiven-RPG, Dungeon Crawler dann gespielt. Es gibt ein fantastisches Wizardry aus Japan für die PS2, Tale of the Forsaken Lands, was ein sehr, sehr schönes Game gewesen ist, was hier auch rausgekommen ist. Ich habe sogar das Spiel in der originalen Famicom-Fassung in der Sammlung da nochmal mit dabei, wo ich die Texte natürlich nicht verstehe. Wie man hier sieht, was mich daran interessiert hat, einerseits, okay, das Original genommen und quasi als Reboot, dachte ich im ersten Moment, hier nochmal neu aufgelegt. So dieses Dungeon erkunden, Gegner bekämpfen, macht mir Fun. Und wenn du dann auch noch diese etablierte Serie vielleicht einmal wieder zurückbringst, ist ja auch so umso cooler. Man sieht's unten rechts in der Ecke. Es ist quasi das Originalspiel, was parallel mitläuft, inklusive aller Implikationen, was den, denke ich mal, Schwierigkeitsgrad und Gegenstände und alles angeht. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor.
Das Spiel, genau, es ist von Digital Eclipse. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben letztens hier über diese LamaSoft Collection gesprochen. Das sind, ist eine Firma, die sich so sehr der Präservation von alten Spielen verschrieben hat. Und das Spiel weist sehr, sehr häufig schon im Startbildschirm darauf hin, von wegen, hey, das ist ein altes Spiel in neuem Look von uns gemacht und du wirst sterben. Du wirst sehr, sehr oft sterben. Es ist ein bisschen der Urvater dieser ganzen Souls-Philosophie von wegen, man wird sehr, sehr häufig sterben und irgendwann wachsen an dieser Herausforderung. Das betont das Spiel sehr, sehr deutlich, weil ich glaube, ansonsten wäre es für viele Leute heutzutage auch sehr irritierend, weil das Spiel sieht an sich schon modern aus. Ich mag übrigens auch diesen Look, so in der Ego-Perspektive durch solche Dungeons zu laufen, so eine Fackel in der Hand. Ich finde, das hat irgendwie was. Dieses Gefühl von Abenteuer, so in Videospielform, dass man da so schrittweise durchläuft, irgendwie packt mich das, aber du hast es eben schon gesagt, man sieht, das ist im Grunde genommen nur ein neues Frontend, was über dem alten Spiel liegt, was wir hier unten rechts in der Ecke nochmal sehen, in seiner sehr simplen Schwarz-Weiß-Grafik vom Apple II, die eben über 40 Jahre alt ist. Und ich kannte das Original jetzt nicht, also das war ja selbst als ich Kind war, da war das einfach schon ein altes Spiel. Das war für mich schon zu unattraktiv oder zu kryptisch, um das damals noch nachzuholen. Es ist wahnsinnig schwer. Also ja. Du hast diese sechsköpfige Party. Das Spiel hat natürlich ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen. Sowas wie die Navigation ist einfacher, das Kämpfen, das Auswählen in den Menüs. Oder du kannst sagen, hey, Spiel, bau mir doch bitte am Anfang einfach eine Party aus Level-2-Charakteren, die nehme ich erstmal mit. Dann musst du das alles nicht selber machen. Die haben dann auch schon Equipment angelegt und so. Aber dann, wenn du losgehst und das Kämpfen und die vielen Encounter, die du hast, du machst dann zwei Kämpfe. Wenn du Glück hast, überleben das deine sechs Leute noch irgendwie. Dann merkst du aber, okay, die ganzen Magier haben alle kein Mana mehr. Die können gar nichts mehr machen jetzt, außer parieren oder weglaufen. Und dann musst du viel wieder zurücklaufen in das Dorf, wo das Ganze losgeht, musst die Leute wieder heilen, musst die wiederbeleben, musst dir Sachen kaufen, musst dir neue Charaktere unter Umständen vielleicht auch anwerben. Und dann geht's wieder los in den Dungeon, weil im Grunde das Spiel ist jetzt keins, wo man eine riesige zusammenhängende Welt bereist. Es geht darum, in der sehr rudimentären Story, dass man einen Dungeon nach unten durchquert und im tiefsten Stockwerk, da sitzt ein böser Zauberer, der ein Amulett geklaut hat. Und das wollen wir zurückholen. Und es gibt nur dieses Hubdorf oben drüber, wo da eben Händler sind, wo da ein Gasthaus ist. Aber wenn du losgehst, du musst dich sehr, sehr damit auseinandersetzen, von wegen, was können diese Figuren, was halten die an Treffern aus? Da sterben dann auch mal Leute nach ein, zwei Treffern von irgendwelchen kleinen Gegnern weg. Und dann geht's quasi wieder von vorne los oder du musst die Leute wiederbeleben. Es ist aus heutiger Sicht einfach ein wahnsinnig schwieriges Spiel. Da muss man einfach Bock drauf haben, sich darauf einzulassen. Es ist auch viel Grinden tatsächlich. Also, weil damals ist das kein negativer Aspekt von Spielen gewesen.
Das war damals das Gameplay.
Genau, das ist das Spiel, dass du einfach, du machst Kämpfe, du levelst auf, du wirst stärker und irgendwann traust du dich wieder ein Stockwerk weiter runter zu gehen, wo sprunghaft die Gegner sehr, sehr viel anspruchsvoller sein können. Hier zum Beispiel so eine Gruppe aus diesen 6 Regenbogenmonstern hier, eigentlich sind es Gaswolken, ist die offizielle Bezeichnung. Das ist eine riesen Challenge und hier werde ich auch sterben gleich. Das ist aus meinem eigenen Playthrough tatsächlich. Du kannst auch versuchen, Kämpfe zu automatisieren, indem du einfach sagst, der macht mal irgendwie. Dann hast du aber keinen Einblick genau da rein, von wegen, was machen die. Und du wirst auch, die Wahrscheinlichkeit wird nicht höher, dass du überlebst. Du beschleunigst nur einfach das rundenweise Kämpfen dadurch. Also ihr müsst genau wissen, was ihr euch hier für ein Spiel holt. Das ist in der Mechanik, auch wenn es vereinfacht ist, in der Benutzerführung, ein Spiel, was ganz, ganz alt ist, was super einflussreich war. Du hast es eben schon mal gesagt, dass es ja auch japanische Wizardries gab. Das liegt daran, dass diese Serie einfach auch in Japan angekommen ist damals und auch einen großen Einfluss hatte, auch auf Dragon Quest, auf Final Fantasy, weil es war auch das erste Spiel, wo man eben mit einer Party unterwegs war, das erste Party-Rollenspiel und ein super einflussreiches Spiel, aber es ist eben wirklich alt und es erfordert sehr viel Commitment und dafür finde ich es teilweise, wenn man jetzt sagt, das interessiert mich so halb, dann weiß ich nicht, ob man die je nach Plattform, es gibt's für alle Plattformen, kostet aktuell 34-39 €, das muss man dann schon wollen und da muss man sagen, okay, die nächsten 4 Wochen übe ich jetzt vielleicht mal hier in Dungeon Level Nummer 5 vorzustoßen, weil es einfach sehr, sehr viel Willen erfordert, das Spiel zu meistern und damit sich zu befassen.
Ja, ich bin bei dir bei den ganzen Sachen auch, wenn ich es, wie gesagt, auch noch nicht wirklich spielen konnte. Ich sehe den Appeal da drin, einfach dieses pure Erlebnis nochmal in die Moderne zu holen. Mhm. Einfach so unberührt von den Veränderungen der Zeit und den Erfahrungswerten, die über die Jahrzehnte hinzugekommen sind. Es gibt auch einen guten Grund, warum es dann eben diese ganzen Komfortfunktionen und Automapping und andere Geschichten dann später gegeben hat und nicht diesen ultra knallharten Schwierigkeitsgrad.
Also Mapping gibt es ja auch, sorry, das habe ich jetzt unterschlagen. Das Spiel legt auf der linken Seite so eine kleine Map an.
Das ist aber dann die Sachen, die jetzt nochmal, hat man ja eh mal gesehen bei deinen Kämpfen mit den neuen Sachen, die mit dem neuen Interface dazu kommen, dass du die Kampfreihenfolge sehen kannst, zum Beispiel, wer als nächster dran ist, dass du deinen Kampflog dabei hast, um zu sehen, welche Aktionen sind dann gerade nochmal gewesen. Also alles wird nochmal sehr, nicht nur die Grafik ist besser oder hübscher, sondern auch ein paar Komfortfunktionen hier mit dabei. Nichtsdestotrotz, du hast ja schon gesagt, das Spiel ist noch eben dieses knallharte Erlebnis von damals und da sehe ich die Zielgruppe sehr, sehr spitz, muss ich eben sagen. So absolute Nostalgiker, die das jetzt vielleicht in einem modernen Wand erleben wollen, aber nicht dann sagen, oh, dann baue ich mir noch mal einen alten Rechner aus den 80ern, damit ich so originalgetreu drauf spielen kann. Aber für moderne Ansätze ist aber auch meine Sorge, ich habe mich an die Komfortfunktion gewöhnt von neueren Spielen und dass die ein bisschen besser ausbalanciert sind, vielleicht ein bisschen mehr Story haben und alles. Und ausprobieren werde ich es. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich meine Zeit mit lang verbringen möchte.
Hat halt keine Kurve in dem Sinne. Also heutzutage sind Rollenspiele ja, du fängst hier unten an und dann machst du irgendwie 3 ganz leichte Gegner und dann geht das Spiel 1, 2, 3, 4, 5 Stunden und irgendwann ist da mal, kommst du so am ersten Peak an, wo es ein bisschen anspruchsvoll wird. Und Wizardry ist halt einfach eine Linie, die permanent hier oben verläuft. Das ist von Anfang an, jeder Gegner kann dich einfach töten. Und ich glaube, das wird euch unter Umständen irritieren, wenn ihr nicht genau wisst, worauf ihr euch hier einlasst an dieser Stelle. Dennoch, schön, dass es auch das gibt. Ich finde es schön, visuell oder audiovisuell modernisiert und es ist gut, wenn solche Spiele erhalten werden, sage ich auch immer gerne an dieser Stelle, weil natürlich heute, ich glaube, wenige von uns haben noch ein Apple II zu Hause, um das Original zu spielen. Da ist es schön, wenn es sowas gibt.
Ja, gib mir mal Ultima Collections, würde ich gerne mal haben. Mhm. Die alten vielleicht nochmal visuell aufgewertet. Might and Magic habe ich immer ganz gerne gespielt, früher auf dem Amiga. Wizardry ist zu einem großen Teil vorbeigegangen, weil es dann wirklich so eine PC-Domäne irgendwann geworden ist. Mhm. Das ist schön in der Powerplay immer davon gelesen, aber ich habe keinen PC, wo Bane of the Cosmic Forge oder wie die da alle hießen, dann raufläuft.
Ja, die hatten immer so tolle Untertitel alle. Also auch hier Proving Grounds of the Mad Overlord. Das
sind fantastische Namen.
Sehr guter Titel. Genau, so viel zu Wizardry. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten hier auf dem Zettel stehen, wo wir heute diese Folge aufnehmen. Am 28. Mai startet ein Spiel neu, was es schon mal gab, das dann abgeschaltet wurde. Und jetzt sagt Warner, hey, das probieren wir doch noch mal. Es geht um ein Free-to-Play-Spiel für PC, PlayStation, Xbox. Und zwar ist es Multiversus oder Multiversus. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Multiversus
das wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen Smash Brothers-like,
es
oder?
Es ist sehr Smash Brothers. Es ist quasi deren Version aus den Themenwelten, die Warner alle so hat. Ich habe mir mal die Charakterliste angeschaut. Es sind jetzt bekannte und teilweise auch neue Charaktere, die sie jetzt für diesen Relaunch am Start haben. Ich meine, sag mir mal irgendein Spiel noch, wo es folgende Leute gibt. Batman, Superman, Bugs Bunny, Marvin den Marsmensch, Aya Stark, Tom and Jerry, LeBron James, Rick and Morty und Jason Voorhees, die alle in einem Spiel auftauchen.
Also LeBron James und Jason Voorhees, war das nicht die letzten NBA-Finals?
Das ist doch Hammer, nicht ganz oder? Sicher.
Du siehst, dass Warner natürlich nicht nur eine große History mit Zeichentrickcharakteren hat, oder die haben ja ihre ganz berühmte Library, aber dann natürlich auch das Filmstudio dahinter hängt. Ja, klar, wir haben DC-Charaktere, packt die mit rein. Und Jason Voorhees in einem Spiel, na, nicht für Kinder direkt, aber in einem kindlichen Look.
Ja.
Okay, ja, mittlerweile ist, crazy, ist der letzte Schreck vom Eishockey-Maskenkiller komplett weg.
Ja. Agent Smith gibt's jetzt auch aus
Matrix. Agent Smith, natürlich, für die Kids, ne, die noch sich an Matrix zurückerinnern.
Ja, mit Freuden zurückerinnern. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn dieses Spiel jetzt wieder scheitern sollte, dann liegt es nicht am Line-Up, weil grundsätzlich die Welten und die Charaktere finde ich alles cool. Ich glaube, es ist auch bekannt, wir beide sind nicht die allergrößten Smash Bros. Fans. Ich habe schon das nicht so gern gespielt. Glaube aber, wenn man jetzt hier das Spielerische auch ein bisschen poliert hat. Ich meine, es gibt auch einen Gremlin. Hallo, hast du ihn gerade gesehen?
Natürlich.
Wie cool ist es bitte? Also dann wird es nicht an den Charakteren unbedingt scheitern. Es gibt natürlich, wie das bei all diesen Free-to-Play-Spielen ist oder wie bei vielen, eine Ingame-Währung namens Glimium. Es gibt Kampfpässe, die man sich kaufen kann. Es wird auch häufig aber betont von wegen, ja, ihr könnt auch alles so spielen, ihr müsst nichts kaufen, aber natürlich möchte Warner gerne, dass ihr da auch Geld ausgebt. Anyway, wenn ihr sagt, ja, ich finde das an sich schon interessant und ich habe das damals schon gerne gespielt und es kostet ja nichts, da reinzugucken, dann kann man das jetzt machen. Ich würde am liebsten jetzt selber gerade noch mal gerne gucken, Gregor. Gibt es das wirklich nicht für die Switch? Ist das? Ich habe das nämlich hier selber gestern so recherchiert und aufgeschrieben.
Kann sein.
Dass das nur PlayStation, PC und Xbox ist. Aber wäre das nicht gerade ein Spiel, wo man sagt, hey, das passt doch wunderbar.
Meinst du, dass Nintendo dann vielleicht noch mal extra drauf guckt und sagt, wir möchten das da nicht haben?
Ganz ehrlich, wenn Nintendo irgendwie das wichtig wäre, was Leute an Spielen rausbringen, dann würde es nicht so wahnsinnig viel Crap im E-Shop geben.
Ja, so Smash Brothers Klone auf eine gewisse Art haben eh so einen schweren Stand gehabt. Wie ist das Ding? Brawlhalla oder so von Ubisoft?
Aber das ist auch noch mal
eins. Erfolgreich für seine Art, aber natürlich nie, dass es an den, okay, jetzt haben wir wirklich eine Alternative für Smash Bros. Ich denke auch an PlayStation All-Stars vor langer Zeit zurück, was so dieses komische Mischmasch an Figuren dann drin hatte.
Nickelodeon All-Stars.
Nickelodeon All-Stars. Hier ist es auch so, ich meine, dass ich mich von der Fanbase erinnern kann, dass die ziemlich angesäuert waren, als es eingestellt wurde.
Irgendwann. Das ist relativ kurzfristig
passiert. Und natürlich ist es auch schön, dass man jetzt so ein Spiel wieder zurückbringt, wenn man sagt, man hat einen neuen Ansatz gefunden. Aber diese ganzen negativen Gefühle, die Leute von damals haben, sind ja nicht auf einmal weg. Was ihr wollt uns jetzt wieder das Spiel präsentieren und irgendwann unter den Füßen wieder wegziehen. Hm. Na, also da hat Warner jetzt eine gute Arbeit vor sich. Und den Iron Giant als Kampfspielcharakter, ich weiß nicht, den sollte man vielleicht nicht so verbauen in dem Spiel.
Magst du den nicht?
Doch, aber so storytechnisch, glaube ich.
Ich weiß davon nicht.
Naja, sowas, Film ist auch schon lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich meine, da ging es mir dann eher darum, ich möchte den nicht hier als marodierenden Monster-Roboter sehen, der Leute abballert die ganze Zeit.
Ah, okay, aber Jason Voorhees ist fein für dich.
Der ist okay, der kann ein marodierender Monsterroboter sein von mir aus.
Fairerweise muss man noch sagen, offline konnte man das Spiel auch weiterspielen, nachdem diese offene Beta geendet hat Mitte 2023. Bin gespannt, wie das jetzt ankommen wird und angenommen wird. Schreibt da auch hier gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist, ob ihr das jetzt spannend findet. Ansonsten habe ich hier noch stehen, da haben wir nichts zur Bebilderung, weil es auch nur ein Gerücht ist. Es könnte ein neues Doom kommen, das angeblich beim Xbox Showcase am 9. Juli enthüllt werden soll. Man munkelt, der Titel sei Doom the Dark Ages und soll so ein Mittelalter-Setting haben, wo ich sage, ja. Mach das. Ich fand beide, also das Doom Reboot und auch Doom Eternal richtig gut. Und Mittelalter habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass man so Doom ein bisschen mit der Ästhetik von Quake 1 zusammenbringt, wo ich ja bis heute sage, hey, dieses Mittelalter-Setting, wo es eben, man selber ein Typ mit Knarren war, aber es gab da solche Ghule und Geister und Ritter mit Schwertern und so, das finde ich eine coole Mischung. Ich kann mir das bei Doom auch vorstellen.
Ja, die hatten ja eh schon bei Eternal, das hatte ja schon so einen leichten Mittelalter-Einfluss mit der ganzen Kultur, der Dämonen und allem drum und dran. Ich wäre auch vollkommen dafür. Ich finde, das 2016er Doom ist eins der besten Games des letzten Jahrzehnts. Eternal war mir zu spitz im Schwierigkeitsgrad und vom Anspruch her in bestimmten Sachen, wobei es auch ein fantastisches Spiel ist, aber hatte nicht so die Mischung für mich wie das 2016er. Mal sehen, was ein potenzielles Mittelalter-Doom jetzt bedeutet für deine Waffenauswahl. Hast du noch richtige Schusswaffen? Ich möchte jetzt nicht mit einer altertümlichen Armbrust da rumlaufen müssen, ich brauche wirklich diesen Sci-Fi-Splatter dann
das
auch.
Wird schon wenn das so sein wird, wird das irgendeine Zeitreise oder Zeitriss-Kniff oder sowas haben, dass man da eben mit all seinen Knarren schön im Mittelalter aufschlägt. geschlagen wird.
Ja, wäre so Army of Darkness mäßig, ne? Schön Kettensägen da dran und alles. Es wäre, ey, ich hätte voll Bock. Und ich meine, es ist eine der größten Marken, nennen wir es mal so, die sich Microsoft eingekauft hat, die mich zumindest noch mal dazu dann bewegen, richtig zu frohlocken. Die haben an sich jetzt, wo sie Hellblade 2 durchhaben, erstmal ja doch ein interessantes Line-Up für den Rest des Jahres. Avowed ist ja nicht mehr so weit weg. Indie. Indie wird ja noch mal wahrscheinlich noch mal genauer vorgestellt, schätze ich mal jetzt, wenn der Showcase da ist. Mach noch mal ein Doom dazu und kündigt jetzt mal Fallout 5 an oder so und schön ist.
Wo du es gerade gesagt hast, mit der Verbandlung mit Xbox jetzt seitens Bethesda, wenn die Gerüchteküche hier eben recht hat, dann wird aber auch dieses Doom für PlayStation ebenso erscheinen, vielleicht auch wieder für die Switch oder den Switch-Nachfolger, weil es gab ja auch Doom und Doom Eternal für die Switch, was ganz erstaunlich war technisch. Mhm. Anyway, wir warten da mal das Xbox Showcase ab. Generell geht's ja bald los, auch mit Summer Game Fest. Was wohl auch beim Xbox Showcase beziehungsweise im Anschluss eine Rolle spielen wird, ist Call of Duty Black Ops 6. In aller Transparenz hätten wir euch gerne heute hier den Trailer gezeigt, der jetzt gerade veröffentlicht ist, als wenn ihr diese Sendung seht am Dienstagabend. Aber wir zeichnen das ein bisschen vorab auf. Deswegen müssen wir später noch mal auf Black Ops 6 an dieser Stelle zurückfallen. Wir hatten den Trailer nicht vorliegen. Aus rein persönlicher Motivation habe ich aber noch einen anderen Trailer jetzt vorliegen zu etwas, was ich die Tage gesehen habe, wo ich gedacht habe, hey, ich finde das so nett und ich hätte da so Bock drauf. Es ist eine Ankündigung namens NBA Superstars und es ist nichts anderes als ein NBA Jam der Neuzeit, was hier angekündigt wurde. Allerdings nicht mehr im 2-on-2, sondern man spielt 3 gegen 3 und ich finde, das sieht super smooth aus, es sieht aus, als würde es Bock machen. Es hat auch den gleichen Sprecher wie die alten NBA Jam-Spiele, nämlich Tim Kitzrow. Das ist so diese super ikonische Stimme, der damals diese coolen One-Liner reingeballert hat. Du hast die ganzen, oder nicht die ganzen, aber du hast eine Menge NBA Superstars, die da auflaufen. Und ich hätte super viel Lust, dieses Spiel zu spielen. Hab dann gedacht, ach, guckst du mal, wann das rauskommt. Und dann habe ich gemerkt, ach so, das ist ein Arcade-Spiel, was die angekündigt haben.
Ist das so ein Raw-Thrills-Ding?
Ja, genau, es ist ein Raw-Thrills-Spiel mit einem großen 75-Zoll-Screen und einem großen Bedienboard und sowas, was du halt in die Arcade stellst. Aber sagen wir ehrlich, das wird früher oder später natürlich für Konsolen und vielleicht auch für den PC angekündigt werden. Und ich glaube, die Zeit ist ein bisschen reif dafür. Seit dem NBA Jam on Fire Edition für Xbox war 360 damals, glaube ich,
noch PS3, 360-Generation
und Wii gab es das. Man braucht mal wieder so ein spaßiges Fun-Basketball-Spiel.
Ja, wäre ich bei dir. Ich mochte NBA Jam immer sehr gerne. Da gab es ja auch so um Namensstreitigkeiten vor langer Zeit mal. Da ist ja die Marke, glaube ich, zu Acclaim rübergegangen und da hießen die Nachfolger eigentlich NBA Hangtime und die anderen Geschichten, bevor es dann jetzt wieder konkrete Sachen gibt. Mal gucken, wie das Dreierkonzept vernünftig funktioniert, weil es war ja auch so gebalanced, dass du dann eben Two-on-Two dann gewesen bist, dass es nicht dann zu wuselig wird oder zu an richtiges Basketball erinnert. Gegen so ein High-Class 120 FPS flüssige Riesen-Dungeons, wollte ich sagen, Dunks dann machen. Zu viel Wizardry gequatscht vorhin. Hätte ich schon Bock drauf. Ich würde sowas, dann will ich das online spielen oder nicht? Du musst es eigentlich mit mehreren Leuten zusammenspielen. An sich, das ist ja so ein Multiplayer-Ding vom Ansatz her. Ja. Aber natürlich wirst du dann auch die KI haben. Wenn der Automat im Lidl hier steht, würde ich den mal ausprobieren.
Das halte ich für einigermaßen unwahrscheinlich.
Ich auch.
Aber wir warten es mal ab. Im Sommer soll es erscheinen und dann irgendwann vielleicht auch auf anderen Plattformen. Und damit sind wir am Ende angekommen für den heutigen Game Talk. Falls ihr jetzt sagt, ja Moment, diese Woche erscheinen doch auch noch andere Spiele, die ihr gar nicht erwähnt habt. Zum Beispiel das neue F1 24. Das gibt's am Freitag hier bei uns live zu sehen, unter anderem mit Florentin. Es gibt da auch eine neue Folge Indie-Tonne. Am Donnerstag wiederum gibt es am Crown Wars The Black Prince und danach RBTV Home auch. Gregor, meine Wenigkeit und Simon werden da wieder den Gameskeller auffüllen. Ist das korrekt? Ist Simon dabei?
Ja. Simon sollte dabei sein und ich habe was ganz Spezielles geplant. Was es ist, verrate ich an dieser Stelle noch nicht.
Ja, schaltet ein am Donnerstagabend RBTV Home. Ansonsten danke ich euch, wenn ihr bis zum Schluss hier mit dabei wart beim Game Talk. Wenn ihr sagt, Game Talk ist eine geile Sendung, die will ich gerne unterstützen, guckt mal beim RBTV Supporters Club vorbei. Seht ihr hier unten einmal noch in der Ecke. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dir, Gregor, fürs Dabeisein.
Danke dir, Fabian, fürs Vorbereiten.
Und wir sehen uns kommende Woche hier wieder. Dann ist Steffen mal wieder am Start. Heute übrigens habe ich auch einfach unterschlagen. Eigentlich wollte Gunnar kommen und dann habe ich ihm jetzt ein ganz schlechtes Gewissen gemacht. Der kommt im Juni einfach nochmal vorbei. Da könnt ihr euch auf Gunnar Krupp freuen. Und nächste Woche aber erstmal mit Steffen. Vielen Dank, bis dahin und tschüss.